Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr seid ja, was wir das letzte Mal gesprochen haben, mussten die Cavs eine neue Siegesserie starten, verletzte sich Paul George, traf Franz Wagner in L.A. ein Game-Winner und ist der Meister fast wieder komplett. Und wie immer eigentlich müssen wir Ordnung in dieses Chaos, das uns der NBA-Spielplan jede Woche wieder bringt, bringen. Und wer wäre da besser geeignet als der zu dieser Jahreszeit nur äußerst selten Unerkältete?
Ole Franks!
Genau so klingt das dann.
Du hast heute den ganzen Tag meine Stimme.
So soll das sein. So soll es nicht sein, aber so ist es halt oft. Ne? Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, aber eigentlich alle Erkältungen zur Seite, alle Kopfschmerzen, alle Taschentücher, außer du hast natürlich Freudentränen vergossen, weil Kristaps ist zurück. Der Porzingolf.
Porzingis Khan.
Porzingis Khan, so sieht es nämlich aus. Und was macht denn die Liga jetzt? Nachdem Boston ja letzte Woche knallhart die Siegesserie der Cavs beendet hat. Schönes Spielchen übrigens.
Das ich übrigens, war ein sehr schönes Spielchen, das stimmt.
Ich glaube, ich habe es über 5 Tage auch geguckt, weil ich hab's nicht geschafft, am Stück zu gucken. Und habe dann immer so, okay, jetzt noch ein bisschen, dann waren die Kinder da, waren die Kinder im Bett oder so, habe ich da noch ein bisschen geguckt und so. Ja. War sehr schön.
Schlecht.
Ja. Und dann was machen wir jetzt?
5 Tage für die Zusammenfassung. Ja, ich glaube, die Liga, die versteckt sich jetzt einfach.
Ja, meinst du, es ist jetzt
bis zur nächsten Verletzung?
Ja. Das dauert ja bis Weihnachten vielleicht, oder?
Nee, also ich meine, man muss ja schon sagen, Boston war auch ohne ihn eigentlich schon ziemlich gut unterwegs. Mit ihm sind sie meistens noch ein bisschen besser unterwegs. Wie sich jetzt die Saison weiter gestalten wird, wird sich zeigen. Aber mich hat es auf jeden Fall sehr überrascht, als ich heute Morgen gelesen habe, dass er wieder da ist. Weil ich hatte immer gehört, eher Dezember und vielleicht auch nicht ganz am Anfang vom Dezember oder so. Und dann ist er da auf einmal. Ich meine, ich habe mich ja gestern schon gefreut, als ich gelesen habe, Ja Morant questionable und dass der dann zurückgekehrt ist. Auch eine sehr coole Sache, weil ja. Memphis ist, die haben es überraschend gut gemacht in der Zeit jetzt auch ohne ihn. Die stehen ja echt auch immer noch ziemlich solide da, aber das ist natürlich auch ein Team, was nochmal viel, viel interessanter wird, wenn er dabei ist. Aber Porzingis ist ja bei Boston einfach, das klingt komisch, aber der ist ja eigentlich einfach der Bonus, weil das Team ist ja hier schon ziemlich gut, aber er ist halt so potenziell einfach der Cheatcode, der ein Team, was eh schon ziemlich krass ist, nochmal irgendwie so eine Stufe drüber hebt.
Also. Er ist die Versicherung der Versicherung der Versicherung.
Nee, ich würde nicht sagen, dass er eine Versicherung ist, weil dafür ist er ja zu selten da. Das passt nicht.
Er ist, wenn er da ist.
Also ich meine, außer es ist so eine Versicherung, die nicht zahlt, aber du weißt.
Ja, genau. Also die klingt schön und die hilft dir im Zweifel, wenn alles zusammenkommt. Wenn
manchmal geht sie ans Telefon, aber ja, nicht immer.
Genau.
Manchmal sind auch alle zu Tisch.
Ja, das meistens eigentlich den ganzen Tag.
Diese Art von Versicherung, das ist die Kristaps Porzingis-Versicherung. Nee, ich würde sagen, er ist halt so, ich meine, der letzte Saison hieß es ja auch schon immer der Cheatcode und eigentlich passt das ganz gut, weil sie sind so schon auf einem sehr hohen Level unterwegs und haben immer einen Case, vielleicht das beste Team zu sein, aber mit ihm kommen sie halt einfach nochmal, also gerade offensiv, nochmal auf eine andere Schwelle.
So ist das, so ist
über
das.
Über eine andere Schwelle. Wie gesagt,
auf ein anderes Level, über eine andere Schwelle.
Ich bin nicht ganz fit, deswegen, also falls ich heute Mist rede, dann ist es weniger wegen, weil ich nur Mist im Kopf habe und mehr, weil ich erkältet bin. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Lässt sich natürlich jetzt schwer nachprüfen, aber wir glauben dir.
Passend dazu, wichtige Grundsatzfrage. Hast du dir das neue Kendrick Lamar Album angehört?
Ich hab's schon einmal kurz reingehört, allerdings so nebenher beim Kuchenessen.
Ich war jetzt sehr gespannt, was kommen würde. Ja. Kuchenessen ist,
hatte ich nicht
ganz weit oben auf der Liste.
Ich hatte gerade überlegt, ob es beim Backen war oder beim Essen. Weil ich habe irgendwas in der Küche gemacht. Nee, es war noch nicht beim, oder war es beim Kochen? Irgendwie so, nee, ich glaube beim Kochen war es. Habe ich so nebenher gehört.
Verstehe.
Ja. Aber ich fand es eigentlich, also was ich habe mir immer noch vorgenommen, ich mache es jetzt wie mit dem Cavs-Celtics-Spiel. Ne?
Über 5 Tage hörst du eins.
Können wir dann drüber sprechen, wie ich es so fand insgesamt.
Sehr gut, ja.
Aber ich hab mir vorgenommen, nochmal richtig reinzuhören. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Aber ich fand so was ich bis jetzt so gehört habe, was ich auch bewusst wahrgenommen habe, fand ich eigentlich ganz cool.
Bei dir? Ja, eigentlich ganz cool, trifft es ganz gut. Ich finde es aber, also, wenn der irgendwas veröffentlicht, dann ist es ja, also gerade wenn man Social Media nutzt, bekommt man immer sehr schnell den Eindruck, das ist jetzt das größte Event aller Zeiten und da ist auch das krasseste Meisterwerk aller Zeiten. Und dann hört man so und denkt so, ja, einige Lieder finde ich ganz geil. Ja. Manches finde ich auch nicht so geil, also einiges sogar. So, aber das, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde den eigentlich ganz gut. Also ich habe auch viel von seinen Sachen oder ich habe alles über die Jahre mal angehört. Manches fand ich besser, manches nicht so gut. Aber man fühlt sich immer schon wie ein Hater, wenn man dann nicht sagt, oh ja, krassestes Meisterwerk, was ich je gehört habe. Weil ganz auf dem Level ist es für mich jetzt nicht unbedingt, sondern eher so, ja, 6 von 10 vielleicht.
Ja, also bei mir ist halt so das Ding, Kendrick Lamar ist bei mir halt auch so ein bisschen der, in der Kategorie, ich fände ihn gern geiler, als ich ihn finde. Ich hab, das hatten wir, glaube ich, schon mal bei Outkast oder so. Also ich finde ihn irgendwie geil und ich hör manche Sachen auch an und manchmal, ja, keine Ahnung. Also es ist halt, ich glaube, objektiv betrachtet ist es geil, aber irgendwie packt es halt mich nicht so richtig. Immer.
Ja, aber ich meine, Musikgeschmack ist ja nicht objektiv. Das ist ja das Gute daran.
Genau. Also es ist halt so, genau, aber ich meine, wie du sagst, es packt ja sehr viele Leute subjektiv, sagen wir es mal so. Und ich bin so, es taugt mich, es gibt schon viele Sachen, die mir taugen, aber so dieses, wie du jetzt sagst, boah, krassester Scheiß ever, das hatte ich jetzt noch nicht. Wobei ich dann jetzt letztens, also es ist gar nicht so lange her, ein paar Monate, habe ich Damn, diese Collector's Edition gehört, die ja andersrum ist sozusagen. Das ist einfach nur, also wirklich nur von hinten nach vorne gespielt.
Und auch da wurde wahrscheinlich gesagt, das ist die krasseste Innovation in der Geschichte. Genau, einfach die Tracks falsch rum. Wow.
Ja, da gab es dann aber auch halt natürlich Dinge, also diverse Theorien, weshalb und wie und warum und so und wie krass das überhaupt ist. Aber ich finde es schon geil. Und ja, aber das hat mir jetzt schon eigentlich ziemlich getaugt, muss ich sagen. Also was ich jetzt gehört habe. Also es war jetzt so schon ganz nett. Schon ganz gut. Schon sehr gut vielleicht auch.
Genau, schon ganz gut trifft es für mich.
Ich muss es mir, glaube ich, auch mal mit Kopfhörern richtig anhören und nicht so halt so mit der Box so neben der Pfanne. Und dann können wir.
Während der Kuchen in deine Sinne sowieso eigentlich überlädt.
Ja,
weil
genau.
Wenn du in erster Linie damit beschäftigt bist.
Ja, bei mir fließt das Wochenende auch so ein bisschen dahin, weil bei uns war ja auch die ganze Family krank, deswegen ja auch letzte Woche nur eine Folge. Ne? Wir hatten ja eigentlich 2 Folgen geplant, es war nur eine Folge, weil bei uns, da war nicht viel, aber da haben wir Kuchen gebacken dann. So,
Das ist gut, vielleicht machen wir das diese Woche dann auch.
Das hat auf jeden Fall hat die Stimmung gehoben.
Oder Plätzchen.
Ja, jetzt ist ja dann Adventszeit, gell? Backsch Gutzle.
Okay, heißt es so?
In Baden-Württemberg sagt man Gutzle oder Brätle.
Auch nicht schlecht. Finde ich beides sehr sympathisch. Schon, besser oder? Als Plätzchen irgendwie.
Ja, Plätzchen, ja, klingt so ein bisschen wie ein Stadionsitz, ne?
so in etwa. Ja.
Genau. Kendrick Lamar, wie gesagt, also ich werde da nochmal genauer reinhören, das war eigentlich schon ganz gut. Aber ich freue mich natürlich erstmal, gestern in 2 Wochen ist Apollo Brown in München. Das wird schön.
Und ist nicht jetzt in der Woche, ist nicht auch Ghostface Killer dort?
Freitag, glaube ich, Freitag. Ja.
Gehst aber nicht hin, oder was?
Ich gehe nicht hin, weil die Tickets waren schon sehr, sehr teuer. Ich habe auch tatsächlich niemanden gefunden, der mitgeht.
Bitter.
Das war so ein bisschen das Ding.
Ich bin ja immer krank, sonst wäre ich vielleicht gekommen. Aber waren die Tickets tatsächlich auch zu teuer und ich bin immer krank.
Weißt du? Eben, genau. Dann müssen wir im Sommer kommen. Da sind die Chancen etwas größer, dass du...
Minimal.
Minimal. Aber nee, deswegen, ich so ein bisschen... irgendwie packt es mich schon mal. Ich hätte schon Bock. Aber ich fand auch das neue Album halt nicht so geil, was ich da gehört habe tatsächlich. Aber ich habe da genug alte Sachen, die sehr geil sind. Und Inspector Deck ist ja auch dabei.
Bei solchen Leuten hoffe ich eigentlich immer nur darauf, dass sie überwiegend ihr altes Zeug raushauen. Aber meistens ist es dann ja auch so.
Ich mein,
weil die ja auch wissen, was ihre Fans gut finden.
Genau.
Das oft nicht unbedingt die halbgaren, neueren Sachen sind.
Wobei ich finde ja sogar bei Ghostface, dass er relativ viele gute, relativ aktuelle Sachen hat. Also ich fand so, das ist das erste aktuellere Zeug, und das ist natürlich jetzt das Aktuellste, das mir jetzt irgendwie nicht so reinlief. Aber sonst finde ich es eigentlich schon, also gab es schon viele gute Sachen, so in den letzten Jahren von ihm, fand ich. Also deshalb, eigentlich hätte ich schon Bock, aber wie gesagt, irgendwie alle haben dann gesagt, oh nee, zu teuer, oh nee, so, ja.
Hater.
Ich hätte gesagt, wenn es die Supreme Clientele Tour wäre, dann wäre ich natürlich.
Das, ja, dann hätte ich auch, wäre ich einfach nicht krank geworden.
Ja, eben, genau. Hättest du deinem Körper gesagt, das geht nicht. Aber na, mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob es ausverkauft ist. Vielleicht gibt es ja irgendwie noch so einen spontanen Ding, falls es nicht ausverkauft sein sollte, dass es mich reißt und ich dann doch noch hingehe.
Ich drücke die Daumen. Wir alle drücken.
Ja, wir alle, hoffentlich. Wir sind auch sehr gespannt.
Ja.
Dinge, die Welt bewegen. Bevor wir loslegen, also heute, ne, wir sprechen heute so ein bisschen mal über die Sixers. Da läuft es ja überschaubar. Da waren wir ganz kurz, waren alle zurück. Dann hat sich wieder einer verletzt. Einer, da kann man jetzt drüber streiten, wie fit der ist. Und es gibt Team-Meetings, deren Inhalt nach außen getragen wird von einem Stück Scheiße. Zitat.
Zitat Max Marbeiter.
genau. Zitat Joel Embiid. Und genau, das schauen wir uns mal so ein bisschen an. Also es wird ja auch, also spielerisch ist es ja auch, ne, wird es ja auch nicht richtig besser. Also die Wizards sind noch schlechter im Osten, aber dann, das war es dann auch schon. Und das schauen wir uns an. Am anderen Ende die Magic mit König Franz, der die Lakers abschießt, der auch sonst sehr, sehr viele Leute abschießt. Das schauen wir uns mal an, warum es so gut läuft. Und dann gucken wir ein bisschen aufs MVP-Rennen. Wir sind ja jetzt dann, wir haben jetzt gut, sind wir schon? Nee, einen Monat haben wir jetzt, ne? Einen Monat haben wir, einen guten Monat.
Wir haben einen guten Monat, wir haben ja knapp 20 Spiele.
Genau.
Also ganz knapp ein Viertel.
Da kann man mal gucken.
Etwas weniger. Das heißt aber.
Du genau, weißt, wie es ist. Da schauen wir mal auf unsere Top 5. Und bevor wir loslegen, aber noch ganz kurz, hätte ich meine Frage an dich, also will ich dich eigentlich schon länger fragen, wie ist denn deine Schauroutine so? Wie guckst du und wann, vor allem wann guckst du? Weil bei mir ist so ein bisschen das Ding, ich stehe immer früh auf, quasi bevor die Familie aufsteht, um dann schon ein bisschen zu arbeiten. Aber das ist halt gleichzeitig auch meine beste Schreibzeit. Das heißt, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich ja, ne? Und dann aber nachmittags, wenn dann geschrieben ist, kommt halt dann die Müdigkeit. Deshalb tue ich mich dann immer so, dann ist natürlich meine Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so gut zum Gucken. Deshalb, wie genau handhabst du das?
Genau kann ich das gar nicht sagen, weil sich das unterscheidet. Also wenn ich einen Artikel zu einem Team abgeben will und das in der Nacht nochmal gespielt hat, dann schaue ich es mir morgens an. Wenn es nicht ganz so dringend ist, quasi neue Eindrücke aus der Nacht noch einfließen zu lassen, weil das Team zum Beispiel nicht gespielt hat oder der Spieler nicht aktiv war, dann mache ich das anders, dann eher nachmittags oder halt auch abends oft. Also
okay.
Ich gucke relativ häufig, also gerade wenn ich irgendwie einen Abend alleine zu Hause bin, wenn meine Frau unterwegs ist oder so, dann schaue ich auch regelmäßig irgendwie 2-3 Spiele nacheinander.
Kommt sonst dann? Oder im All-Possessions-Recap?
Es kommt drauf an, also beides. Bei manchen Spielen, es ist auch manchmal so, wenn ich das Gefühl habe, ich will mir, also ich bin mit dem Team noch nicht ganz so vertraut oder mit den Teams noch nicht ganz so vertraut, dann eher ganz.
Mhm.
Und wenn es eigentlich mehr so darum geht, ein bisschen zu aktualisieren und ich vielleicht auch ein bisschen weniger Zeit habe, dann finde ich All Possessions schon auch echt gut. Aber
ja.
Es gibt jetzt eigentlich nicht so das eine. So jetzt so über die letzten Tage, wo ich halt krank im Bett rumlag, da habe ich dann halt auch einfach Spiele nacheinander geguckt. Aber da ist dann die Aufmerksamkeit wahrscheinlich auch etwas eingeschränkter als sonst.
Ja, da macht der Körper da nicht so mit. Das Ding ist halt, also ja, abends ist halt bei mir auch, abends dann ist dann meistens dann bei uns tatsächlich noch ein bisschen Family Time. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Und die Müdigkeit kommt halt krass. Aber ich meine, das ist das Ding, ne? Wir haben ja theoretisch auch ein Gegenmittel gegen die Müdigkeit. Ihr kennt es ja mittlerweile. Wir haben unseren liebgewonnenen Partner Holy Energy, die uns mit leckeren Getränken versorgen, die Müdigkeit so ein bisschen wegwischen oder so ein bisschen wegpusten, wie so ein laues Lüftchen. Und das Gute an Holy Energy ist, dass die ganze Geschichte vegan ist, vor allem, dass die ganze Geschichte zuckerfrei ist und taurinfrei und dass ihr wunderbar einfach mixen könnt. Ihr könnt einfach, ne, ich erkläre es immer wieder, aber ein Scoop in ein Glas Wasser in den Shaker, Eiswürfel dazu, ist schön kalt, ne, durchschütteln, fertig, los geht das und dann könnt ihr Basketball gucken, arbeiten, was auch immer, rausgehen. Und es gibt halt unfassbar viele leckere, fruchtige Geschmacksmischungen, Geschmacksrichtungen. Und es gibt immer wieder was Neues. Und es gibt natürlich auch jetzt was Neues, denn es ist ja die berühmte Black Week.
Und da ist Holy natürlich dabei. Wie nennt man die denn in Baden-Württemberg?
Schwarzwaldwoche.
Alles klar.
Und da ist einiges los bei Holy, ne? So während der Schwarzwaldwoche.
Absolut. Also, so, Leute. So, ganz kurz verarbeiten. Aber ja, es gibt krasse Rabatte. Also unter anderem für Neukunden sind die Starter-Sets, also gerade wenn ihr es halt noch nicht kennt und mal ausprobieren wollt, das ist alles im Moment reduziert. Und vor allem, wenn ihr dann den Code oder unsere Codes noch dazu benutzt, dann ist es sogar noch günstiger. Also da zahlst du dann für ein Starter-Set Deluxe, wo auch ein Shaker dabei ist, zum Beispiel nur 35 Euro, 34,99. Und wenn du einen Thermoshaker dazu haben willst, 49,99 mit unserem Code. Das ist gerade zu empfehlen, wenn ihr halt irgendwie mal rausfinden wollt, mögen wir eher die Energy, mögen wir eher Hydration, eher Eistee und welche Sorten eigentlich. Da ist halt ganz viel dabei. Das kann man dann erstmal ausprobieren und dann gegebenenfalls nachbestellen. Also so, das ist ein guter Start. Und im Moment, abgesehen davon, gibt es zur Black Week halt auch noch ein absolut wildes Gewinnspiel, bei dem man automatisch teilnimmt, sobald man irgendwas bestellt. Ich finde das völlig verrückt. Also man kann tatsächlich einen Holy Fire Truck gewinnen. Also einen echten Campervan im Stil eines Feuerwehrautos. Ja. Es ist komplett wild.
Es ist unfassbar wild. Und das Ding ist, es braucht nicht mehr viel. 10 Euro Bestellwert und ihr habt eine Gewinnchance. Also ihr müsst nicht groß irgendwas machen oder irgendwie, weiß ich nicht, euer Innerstes nach außen kehren. Ihr bestellt einfach bei Holy, was sich ja grundsätzlich lohnt, und bekommt dann die Chance, diesen Campervan, diesen Feuerwehrtruck als Campervan ausgebaut zu bekommen. Was natürlich schon, ist schon abgefahren. Im Wert von 40.000 Euro. Also für den Sommerurlaub.
Da kannst du richtig für Aufsehen sorgen, ja, während du damit in Urlaub fährst.
So also, ist das.
Als Vater eines Dreijährigen kann ich nur sagen, das wäre das Highlight. Ich glaube, etwas Krasseres könnten wir gar nicht machen,
nee,
als das Ding zu gewinnen. Von daher muss ich mir da jetzt auf jeden Fall auch was bestellen. Also für alle 10 Euro, die man bei einer Bestellung abgibt, erhält man ein weiteres Los. Also das erhöht die Chancen. Abgesehen davon gibt es zur Black Week auch neue Flavors. Also es gibt den Frosty Fox. Es gibt auch Comebacks, also Bubblegum Butterfly, Woodruff Wolf. Das sind alles Energy-Sorten. Dazu den Eistee, Doppelapfel und Shisha kann man momentan bestellen. Auch in einem Bundle, also in einem Black Week Bundle natürlich. Und ja, schau's halt mal. Die Codes sollten wir wahrscheinlich auch noch sagen.
Ne? Die sollten wir auch noch sagen. Dann schieß mal los.
Das ist einmal also für Neukunden, Erstbesteller Korb 5, also 5 als Zahl nicht ausgeschrieben. Oder wenn ihr schon mal bestellt habt, dann einfach den Code KORB, der gibt euch 10% für jede Bestellung, egal ob es die erste oder die zwölfte ist.
Rechnet es durch, was sich am meisten lohnt. Und dann guckt, was euch am meisten schmecken könnte. Wie gesagt, die Auswahl ist riesig. Es gibt sehr, sehr, sehr leckere Geschmacksrichtungen. Es gibt natürlich auch Hydration-Geschichten. Es gibt Eistees, es gibt alles. Also probiert und fahrt vielleicht dann nächstes Jahr mit dem Feuerwehrtruck in Urlaub, wer weiß. Ne? Oder ihr trefft Ole mit seinem überglücklichen Sohn irgendwo auf der Autobahn.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe nicht, dass irgendjemand von euch den gewinnt, sondern dass ich den gewinne. Aber wir werden sehen.
Mein Sohn wäre auch ziemlich heiß.
Ich drücke die Daumen.
Man zieht dann da, glaube ich, ein. Also mit einem Dreijährigen.
Ja.
Glaube ich. Das ist dann einfach, brauchst du auch nicht mehr nach Hause gehen. Zumal er ja als Camper ausgebaut ist, also das ist ja überhaupt kein Problem.
Du musst auch nicht mehr nach Hause gehen.
Du kannst kochen, schlafen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es duschmäßig aussieht. Also Interior habe ich noch nicht genau angeschaut. Das Interieur, aber geht bestimmt auch.
Wie sagt man
Anything
das?
Is possible.
Wie sagt man das in Bavü?
Was meinst du?
Anything is possible.
Alles ist möglich.
Okay, sehr gut.
Gut, damit zum Basketball und ich würde sagen, wir fangen mit den Sixers an, oder?
Können wir machen. Manche nennen sie ja auch schon die Pelicans des Ostens.
Die Pelicans ist auch, ja, aber wird es den Pelicans gerecht, weil die Pelicans, ja, die Pelicans sind ein ganz eigenes Thema irgendwie.
Ja.
Also ich meine, die Tatsache, dass sie Alfred Payton nach 2 Jahren NBA-Pause verpflichten, ohne dann direkt startet, ist schon.
Und über 20 Assists in
dem Spiel. Und über 20 Assists, genau. Es ist, also Pelicans ist irgendwie, da ist so dermaßen der Wurm drin dieses Jahr. Ich meine, David Griffin hat ja gesagt im Sommer, es wird alles anders. Ich weiß nicht, ob das der Plan war. aber.
Also, was die immerhin auf ihrer Seite haben, und das macht mich traurig, das zu sagen, aber der Vertrag von Zion Williamson, den sie geschlossen haben, der ist ja sehr eng an Leistungen und an Gewicht und an all solche Sachen geknüpft und den kann man auflösen, wenn er das nicht erfüllt. Und das ist ich hoffe absolut nicht, dass das passiert, aber es ist möglich, dass das sich in diese Richtung bewegt und dass man dann halt nicht auf Jahre quasi diesen Status, wie er momentan ist, der frustrierend für alle ist, irgendwie weiter beibehalten muss. Das ist in Philly anders. Aber die Bilanz ist sehr ähnlich, deswegen meinte ich
das. Ja, das stimmt. Ich meine, es ist halt, aber meinst du nicht, dass es einen Trade-Partner für Zion gibt? Irgendeiner sagt, okay, vielleicht unser Medical-Stuff kriegt es irgendwie hin?
Also ich wäre tendenziell nicht abgeneigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Brooklyn wäre oder so, dann würde ich mir wahrscheinlich überlegen, so, was habe ich denn hier, also auch wenn die im Moment Spaß machen und Dennis Schröder krasse Sachen in San Francisco macht und die Krieger abmutzelt. Ist das ja schon ein Team, was irgendwie so ein Aushängeschild braucht und da, also wo es auch vor allem in dieser Saison gar nicht unbedingt schadet, wenn er jetzt in dieser Spielzeit nicht unbedingt da ist, aber dann vielleicht für die nächste, wenn dann der Draftpick irgendwie hoffentlich einigermaßen hoch ist, weil dann hätte man so ein Tandem. Da könnte ich mir das schon irgendwie vorstellen. Aber ja, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Ich wüsste auch gar nicht, was jetzt irgendwie der Gegenwert sein sollte oder was momentan Teams bereit wären zu investieren in Zion, weil das ist halt echt schon maximal bitter. Der war ja in einem wohl eigentlich sehr guten physischen Zustand, als die Saison losging oder bevor die Saison losging. Das wurde ja also intern zumindest alles abgefeiert und jetzt ist man halt irgendwie schon wieder in so einer Situation, wo man gar nicht weiß, was man daraus machen soll. Und im West, also das ist ja wiederum der nächste große Unterschied. Die Sixers sind 3 Spiele entfernt von Platz 10, obwohl sie bisher genau 3 Siege geholt haben. Also für sie ist das vielleicht nicht machbar, aber es ist an sich machbar. Und das ist halt im Westen schon mal ziemlich anders. Also das sind jetzt schon 5,5 Spiele Unterschied auf Platz 10, also Rückstand meine ich. Und da sind halt auch noch einige Teams dazwischen, die jetzt auch nicht unbedingt verlieren wollen oder schlechter sind als sie. Also da geht's halt langsam schon sehr krass bergab.
Ja, und ich meine, die Zion-Geschichte ist halt, also dass es jetzt halt schon wieder Hamstring ist und dass es halt schon wieder ist, okay, man weiß nicht genau, wie lange es dauert. Also es ist ja sowieso immer relativ schwierig einzuschätzen bei der Verletzung, aber dass es jetzt halt, es hat ja letztes Jahr die Playoffs gekostet, es gab auch vorher schon mal das Ding und er fällt halt immer sehr, sehr lang damit aus. Und wenn das dann halt irgendwie was, wenn so eine Verletzung so oft ausbricht, dann kann das halt schon auch was Strukturelles sozusagen sein. Und dann ist halt die Frage, ob es dann überhaupt möglich ist, dass er eine Saison plus Playoffs spielt. Und dann ist halt die Frage, genau, wie du sagst, also wie viel Risiko möchtest du als anderes Team dann gehen? Indem du sagst, okay, wir probieren es vielleicht mal, wir schauen uns das mal an, wir lassen unser Medical Staff mal drauf schauen, was die eventuell machen können, ob die einen anderen Ansatz finden oder wie auch immer, oder ob wir einen anderen Ansatz finden mit ihm. Aber genau, also du kannst halt, du opferst ja jetzt nicht die Kapelle dafür im Endeffekt. Oder das ist sehr, sehr schwer, glaube ich, oder das ist halt, die Hürde ist relativ hoch. Also schauen wir mal. Aber eigentlich wollten wir tatsächlich über die Sixers sprechen. Du hast ja schon ein paar Mal versucht, die Kurve zu bekommen. Ich bin drüber hinausgeschossen, aber jetzt. Ja, es war ja so das Ding, ne? Embiid kommt zurück. Haben wir ja gehofft, das wird jetzt irgendwie alles besser. Wir haben ja schon mal ganz kurz angerissen, das lief jetzt nicht so richtig geil, die ersten Spiele. Hat irgendwie noch nicht seinen Rhythmus, sah auch nicht wirklich frisch aus. Hat jetzt gegen Memphis, hat er dann wieder relativ gut gescored, 35 waren es. Sah aber immer noch nicht richtig gut aus. Und dann war jetzt wieder die Meldung, okay, Wochenende wieder linkes Knie wieder angeschwollen, raus, sowohl es gegen die Nets als auch gegen Clippers raus gewesen. Und das ist das eine, das Gesundheitliche, dass Paul George sich dieselbe Verletzung zugezogen hat, die er sich vor Saisonstart zugezogen hat, im selben Knie. Kommt natürlich oben drauf. Ich glaube, wie viele Minuten haben sie dann zusammen gehabt, Maxi, Embiid und George? 10 oder was war's?
Könnte hinkommen.
Bis George sich dann verletzt hat. Das Gesundheitliche ist das eine, das Spielerische ist das andere. Und dann kamen eben halt noch diese ganzen Geschichten, dieses Team-Meeting, das sie hatten, bei dem Maxi dann Embiid gesagt hat, hey, es geht bei dir los, du bist der Superstar, du bist der Leader des Teams, du musst pünktlich sein, du musst mit gutem Beispiel vorangehen, du musst den Einsatz zeigen sozusagen. Und Maxi hat's ja auf eine, ich glaube, Tyrese Maxi kann auch gar nicht auf blöde Art, weil er ist halt einfach, er hat wahrscheinlich dabei gelacht. Er hat gesagt, du weißt, ich liebe dich, weil die sind auch relativ gut befreundet, die beiden. Und ja, es war also dieses Meeting und danach, aber es ist irgendwie nicht wirklich besser geworden, es ist ein bisschen verpufft, es hat auch nicht so gewirkt, als wäre jetzt da irgendwie, als würde Embiid jetzt sagen, so jetzt, vielleicht kann das aber auch gerade nicht. Also es ist halt irgendwie eine sehr, sehr verfahrene Situation. Und was ist denn für dich, weil ich meine, ich überlege mir schon, Siege helfen der Stimmung, sagen wir es mal so. Also, und dass die Stimmung jetzt gerade mies ist, weil ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil wir haben zwar auch mal gesagt, okay, wenn dann wartet mal, also man darf abwarten, bis alle fit sind und bis sich das dann irgendwie findet. Es ist irgendwie gefährlich zu sagen, es ist komplett egal, weil es braucht eine gemeinsame Basis. Gerade mit Blick auf die Playoffs, gerade wenn du eine Meisterschaft gewinnen willst, gerade wenn du auch Teams wie Boston hast, die halt einfach funktionieren wie eine Maschine. Und dann, wenn du dann kommst, ja, wir sind individuell ganz gut, aber was wir jetzt zusammen machen, wissen wir nicht. Na, die Sache haben wir auch nicht. Dann ist es schwierig, dass es halt so mies läuft, dass sie irgendwie ja halt mit zu den schlechtesten Teams der Liga gehören, wenn nicht alle da sind und nicht alle im Vollbesitz ihrer Kräfte sind und sind sie auch nicht. Damit halt haben, glaube ich, auch nicht so viele gerechnet. Also, dass man sich ein bisschen mehr über Wasser halten kann, haben sie, glaube ich, schon gehofft. Aber was ist denn für dich jetzt so in dieser ganzen problematischen Gemengenlage so die Problematik, die am meisten hervorsticht oder am meisten heraussticht, wo du sagst, okay, da, und auch halt am kompliziertesten ist irgendwie?
Es ist gar nicht mehr so leicht, sich da auf eine festzulegen.
Ja.
Die Frage, die ich mir jetzt irgendwie schon seit einer Weile stelle, und also es tut mir auch leid, weil ich habe es ja auch im Podcast schon gesagt, aber dass ich irgendwie das nicht nachvollziehe, wie da kommuniziert wird. Also gerade was was Embiid angeht. Ich habe das Gefühl, also auch von diesen internen Problemen, die da jetzt entstehen, da hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, dass das Team und er nicht am Anfang irgendwie eine klare Ansage gemacht haben, wie es eigentlich um seine Gesundheit steht. Also, dass man irgendwie dann nur durch so, also subtil herauslesen kann, dass es offenbar doch noch mal irgendwie eine weitere Verletzung gegeben hat und so und dass der Zustand nicht so ist, wie er sein sollte. Und dann sieht man ihn auf dem Court. Und also klar, gegen Memphis war er individuell ganz gut, abgesehen davon, dass die Grizzlies auch wieder ziemlich viele Offensive-Rebounds in das Spiel holen konnten. Aber also da sah er schon ganz gut aus. Aber ansonsten, er sieht ja nicht aus, wie Joel Embiid aussieht, wenn der fit ist. Und klar, es gibt bei ihm schon seit Jahren Degrees von Fitness, sage ich mal. Also so, dass man jetzt irgendwie ihn auf Peak-Form hat, das ist ja immer nur kurz. Aber davon wirkt er halt gerade weit entfernt. Und ich weiß nicht, wie viel man, also gerade von dem Stress, den die Mannschaft jetzt hat und die auch Nick Nurse dann vielleicht hat, der teilweise auch nicht unbedingt wie der glücklichste Mensch auf der Welt gerade wirkt.
Stimmt.
Wie viel man davon hätte vermeiden können, wenn man einfach von Anfang an gesagt hätte, die ersten 5 Wochen, ersten 6 Wochen der Saison, Embiid wird nicht da sein. Ihr müsst irgendwie klarkommen, ihr müsst einen Weg finden. Weil es war ja ganz lange halt auch immer nur so Day-to-Day, sodass man, also vielleicht haben sie innerhalb des Teams ein bisschen mehr kommuniziert, aber wenn man so die Aussagen von Maxi oder die Inhalte von diesem Meeting so richtig interpretiert, dann war es ja offensichtlich auch nicht so, dass im Team alle immer Bescheid wussten, wie es aussieht, sondern dass das eher relativ kurzfristig entschieden würde. Und das halte ich schon auch für ziemlich problematisch. Also,
absolut.
Das kennt man ja auch, wenn man jetzt irgendwie auch mal mit anderen Leuten zusammengearbeitet hat oder was auch immer und man irgendwie bis kurz davor nicht weiß, kann ich mich jetzt auf die Person verlassen? Und die ist eigentlich unser zentraler Punkt, also eigentlich der Top-Entscheider. Also ich weiß nicht, was jetzt die beste Parallele ist zum Berufsleben, aber du weißt schon, was ich meine. Es ist halt echt schwer, wenn man sich darauf so null verlassen kann. Ich will jetzt auch nicht da komplett sagen, ja, Embiid baut da nur Kacke, aber ich glaube, er und das und also vielleicht der Medical Staff und die Sixers im Allgemeinen haben sich einfach keinen Gefallen damit getan von Anfang an, wie sie das einfach vermieden haben, mal Klartext zu reden. Was ist denn jetzt eigentlich genau das Problem und was ist die Erwartung? Und wenn man das nicht hat und das Team das auch nicht hat, ich wäre dann auch frustriert. Also ich meine, Maxi hast du angesprochen, die sind befreundet. Also ist auch gut, dass Maxi dann derjenige ist, der das anspricht. Aber wenn du dir das Team sonst anguckst, da sind ja ganz viele Leute neu. Auch ganz viele Leute, die teilweise nur einen Jahresvertrag haben oder die einen Vertrag geschlossen haben, wo im Sommer gesagt wurde, ja, das ist eigentlich einfach nur eine wandelnde Trade-Exception, weil der ist nur dafür da. Die haben ja keine Loyalität zu Embiid. Warum auch? Warum sollten sie die auch haben?
Mhm.
Die sind dann, glaube ich, eher einfach nur so, was ist denn hier los?
Ja.
So arbeitet ihr oder was? Und ich weiß jeden Tag nicht, bin ich jetzt irgendwie, komme ich für 10 Minuten von der Bank und soll dann ein paar offene Würfe treffen oder hey, läuft die Offense jetzt über mich?
So,
weil der Dude nicht da ist. Und das ist ja einfach irgendwie eine ziemlich, ziemlich üble Situation.
Ja, gerade wenn du einen Jahresvertrag hast, dann ist das ja oft auch so ein bisschen Sprungbrett, dieses eine Jahr. Und dann kann nämlich, gerade wenn du dann als Rollenspieler dann da irgendwie deine Rolle gut ausführst, deine Würfe triffst, dann kann es dann das nächste Team sagt, okay, den hätten wir gern länger und für ein bisschen mehr Geld. Und dann ist es natürlich, das hilft natürlich nicht. Gerade, wie du sagst, ich meine, gerade bei so einem Team geht es ja, bei so einem Team, das wirklich so komplett neu zusammengestellt wird, geht es ja auch um Teamchemie. Und wenn dann, ich glaube, das Ding ist dann gar nicht Embiid, aber wie du sagst, diese Kommunikation intern ist halt dann entscheidend, dass halt einfach jeder intern genau weiß, wie es ausschaut. Und dann muss es wäre natürlich unangenehm gewesen zu sagen, okay, Embiid ist die ersten 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Wochen raus, was auch immer. Also er muss, ich meine, im Endeffekt, er soll fit sein, weil das, was wir jetzt haben, auch spielerisch, es ist ja, dann kommen dann auch gleich wieder Gerüchte auf, oh, wie viel hat denn Embiid noch im Tank und ist das überhaupt, weil ich meine, letztes Jahr war er ja richtig gut, bis zu dieser Meniskusverletzung in den Playoffs hat er Zahlen aufgelegt, aber es wirkte halt schon, ja, er wirkte halt nicht mehr so dominant. Also
er wirkte immer wie kurz vorm Umfallen und hat dabei dann teilweise trotzdem 50 Punkte gemacht. Individuell war das seine beste Playoff-Serie, die er je gespielt hat, aber er sah nicht unbedingt immer so aus.
Und er sah auch nicht so dominant aus. Ich meine, das Problem ist auch, dass seine Mimik ungefähr so offen ist wie der Korb der Bulls. Also es ist halt einfach, du weißt genau, was gerade Sache ist. Und es ist alles, ne? Aber ja, also dieses Ding, jetzt hast du halt irgendwie noch dieses zusätzliche Narrativ, ist Embiid überhaupt noch gut genug, um dieses Team zu tragen? Was zum Beispiel jetzt im Simmons-Podcast ausführlich diskutiert wurde. Und wenn du halt sagst, okay, nee, er hat sich, sag halt meinetwegen, hat sich nochmal verletzt, wenn es anscheinend ja eh so ein bisschen so war, oder es hat nach Olympia sind nochmal Probleme aufgetreten und wir müssen diese Probleme in den Griff bekommen, und um die in den Griff zu bekommen, brauchen wir jetzt erstmal Zeit, die wir uns ja letztes Jahr auch nicht genommen haben, weil wir diese Playoffs ja noch spielen wollten, dann gehst du solchen Fragen aus dem Weg, je nachdem, wie er dann zurückkommt, muss man natürlich sehen, und natürlich hast du einen gewissen Druck, ein Fundament zu basteln, aber dann kannst du ja ganz anders in die Saison gehen, dann können sich auch andere, wie du sagst, dann können sich Spiele auch in einen ganz anderen Rhythmus spielen. So ist es halt immer so, das Ding, ja, mal gucken. Also,
was kann Jabo Seele von Anfang an sagen, okay, das ist mein Team.
Das sind meine Freunde. Ich übernehme das. Mit breitem Grinsen, ja, und dann, ich meine, man hätte ja so gute Launebären hätte man ja machen können. Also, weißt du, mit Jabo Seele, mit McCain, mit Maxi, da hast du ja schon mal, keine Ahnung. Ich meine, die hätten sogar, ich glaube, selbst auf Kamala Harris Wahlparty hätten die noch gute Laune verbreitet, die drei zusammen. Also, das,
ne? Jetzt übertreibst du. Aber ja.
Du weißt, was ich meine. Mhm. Ja, also man hätte wahrscheinlich eine positive, oder sagt sich von außen immer so leicht, ne? Aber von außen betrachtet wäre es vielleicht möglich gewesen, einen positiveren Effekt zu schaffen, ohne jetzt das riesig gute Team. Man hätte so ein Fun-Team sein können, auf eine gewisse Art. Und dann wäre irgendwann ein Beat dazugekommen. Jetzt bist du dieses Team, bei dem irgendwie alles schief läuft. Also bei dem, ja, bei dem du dich fragst, wie kann es denn sein, dass selbst wenn Maxi und Paul George fit sind, also Paul George natürlich auch, kam auch von einer Verletzung, aber und ja auch durchaus fähige Rollenspieler dabei sind, klar, viele sind halt vielleicht schon ein bisschen älter und sind über ihren Zenit hinaus, aber eigentlich sollte das Team noch irgendwie, jetzt hast du halt Fragen. Man hätte es einfach anders angehen können. Vielleicht ist das Ding, aber ist es denn für dich umkehrbar? Du hast vorher angesprochen, der Abstand zu Platz 10 ist jetzt nicht so groß, aber umkehrbar würde jetzt in meinen Augen zumindest auch bedeuten, wir kommen irgendwie wir spielen irgendwann so Basketball, dass wir eigentlich, auch wenn wir es dann halt aufgrund dieses Starts, was die Tabelle sagt, nicht sind, aber dass wir eigentlich ein Top-4-Team im Osten sind. Ist das für dich noch machbar? Oder ist die Saison im Eimer?
Ich glaube, in der Hinsicht kann dieses Team seine eigentlichen Erwartungen erfüllen, ist die Saison im Eimer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Weg hinlegen, der sie am Ende über Runde 2 in den Playoffs hinausführt, was ja, also gut, der Maßstab ist eigentlich die Meisterschaft, aber also das, die Marke, die sie bisher gesetzt haben, das Maximum, was sie bisher erreicht haben, war halt Runde 2 in der Embiid-Ära, und ich halte es mittlerweile für vielleicht noch nicht komplett ausgeschlossen, aber extrem unwahrscheinlich, dass sie darauf eine realistische Chance haben, weil, also, ich denke schon, dass der Osten schlecht genug ist, oder beziehungsweise, dass es noch Teams gibt, die auch irgendwann so ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen, als sie das bisher machen, dass Philly das Play-In oder auch die Playoffs erreichen kann. Das würde ich schon denken, weil, wie gesagt, die Distanz ist noch nicht so riesig, aber dass sie auf ein Level kommen, wo einige andere Teams sind und wo vor allem so die beiden Teams sind, auf die sie dann ja wahrscheinlich irgendwie treffen würden in Runde 1, das sehe ich halt nicht. Also eigentlich keine Chance, weil also normalerweise Teams, die so schlecht starten, die werden dann nicht irgendwann richtig gut. Die werden vielleicht okay oder ja, eben, genau. Vielleicht auch ein bisschen mehr als okay, aber dass die richtig gut werden mit allem, was da jetzt schon passiert ist, mit allen Verletzungssorgen, die weiterhin bestehen, und den Fragen zum Kader, wo man, finde ich, sagen kann, abgesehen von Jared McCain und Gershon Jabo Seele, hat bisher keiner auf seinem erwarteten Level oder gar drüber performt, sondern eigentlich alle drunter.
Martin vielleicht noch mit Abstrichen?
Ja, okay, also mit Abstrichen von mir. Das ist jetzt auch nicht der wichtigste Typ, aber also ja, das kann man, also meine Erwartungen an den waren nicht groß, von daher kann man sagen, es ist vielleicht ein bisschen drüber, aber sonst, das ist ja eine durch die Bank mega enttäuschende Saison bisher. Und ich glaube nicht, dass das komplett umgekehrt werden kann. Obwohl, also vielleicht, wenn wir über die Sixers reden, sollten wir vielleicht auch kurz betonen, McCain macht ja schon Bock, ne? Also ja, das ist absolut. Der sieht aus wie ein Stil, dass sie den an Position 16 ziehen konnten. Also ist schon echt ein ziemlich versierter, guter Scorer, aber das ist halt eigentlich auch im Moment das Einzige, was so richtig Spaß macht. Und das reicht irgendwie dann auch nicht. Und nee, also meine Erwartungen sind nicht hoch. Wie ist bei dir?
Ähnlich. Also ich bin schon immer so, also jetzt irgendwie, ich, jetzt ein finales Urteil zu fällen, fällt mir tatsächlich immer schwer, weil ich auch mal denke, es gibt halt Dinge, die können wir gar nicht vorhersehen. Also wir konnten ja auch das, wir konnten die Verletzungen, konnten wir sagen, dass es da schwierig wird, aber dass es halt so mies läuft, konnten wir nicht vorhersehen. Und halt irgendwie nach 20 Spielen zu sagen, okay, jetzt, da geht nichts mehr. Damit tue ich mich schwer, aber ich sehe schon, also ich sehe es schon im Endeffekt ähnlich wie du. Also ich sehe sie jetzt auch nicht irgendwie, ich sehe gerade keinen Weg, wie sie wirklich in diesen erweiterten Contender-Kreis kommen sollen. Weil ja, das Ding ist ja auch, und das ist ja das, was du ein bisschen gesagt hast, was ich auch vorhin gesagt habe, so, es fehlt halt, wenn man sie so ein bisschen spielen sieht, mir fehlt halt schon auch so ein bisschen dieses Fundament, also dass da jetzt irgendwie, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass grundsätzlich klar ist, wie alles laufen soll. Verstehst du, was ich meine? Also ich finde defensiv die Rotationen, es wirkt, also das ist mein Eindruck, es ist jetzt keine finale Weisheit, aber es wirkt auf mich schon so ein bisschen improvisiert alles, die Rotationen. Und offensiv ist es halt auch, ja, da ist irgendwie wenig Gemeinsames, also dann darf der mal, du hast ja auch gesagt, jetzt heute läuft die Offense über mich, da läuft sie mal kurz über Kelly Oubre, beim nächsten hast du, weiß ich nicht, dann McCain und dann mal so, oder hast du da mal ein Two-Man-Game, die anderen, es gab irgendwie eine Situation, warte mal, ich glaube, gegen Miami war es, und da hatten sie, also da waren die Positionen, also wir wollten letzte Woche über Dallas sprechen, und da hast du das Ding, okay, Dallas hat halt, da siehst du halt, okay, die Positionen sind besetzt, du hast Spacing, eine steht in der Ecke, dann ist der nächste da, du weißt irgendwie, da ist der ist ein Pass entfernt, der zwei und so, da war es okay, du hast so Outlets. Und in dem Fall war es jetzt irgendwie so, da war gar nichts besetzt. Also irgendwie ist ein Pick and Oubre und Drummond sind Pick and Roll gelaufen und George und Dalton standen irgendwie so, also eigentlich so hinter der Birne irgendwo. Also hinter der Dreierlinie, also war überhaupt nicht besetzt. Es gab keinen Spacer und gar nichts. Und es war irgendwie so ein, macht ihr zweimal und wir sehen uns dann wieder in der Defense ungefähr. Und das ist jetzt natürlich nur ein Extrembeispiel, aber das ist so, und es gab auch immer gegen Miami zum Beispiel, die erste Halbzeit war ja gut und dann brechen sie aber so ein. Es ist halt irgendwie, es wirkt halt, es ist nicht so, okay, wir haben einen Plan, wir wissen, was wir machen. Es ist natürlich auch in der Gemengenlage kompliziert, weil du halt, also deine drei wichtigsten Spieler alle schon Zeit verpasst haben, dein allerwichtigster Spieler, haben wir ja eingangs gesagt, ist eigentlich nie dabei. Du weißt nicht genau, wann er dabei ist. Dann Paul George, der irgendwie so ein bisschen Bindeglied sein soll, spielt auch kaum. War auch rostig, muss man ja auch sagen. Also, und das erschwert es natürlich. Aber wie gesagt, es wirkt auf mich auch nicht so, als gäbe es da halt dieses spielerische Fundament, wo man sagt, okay, das machen wir mal grundsätzlich. Und wenn die drei da sind, dann hebt sich halt unser Ceiling extrem an. Sondern es ist irgendwie so, es ist halt noch gefühlt. Wie gesagt, muss nicht so sein. Gefühlt ist es ist noch gar nicht so richtig klar. Und das ist halt, und jetzt sind wir bei 20 Spielen und die drei sind immer noch nicht zusammen da. Und dann wird's halt, geht die Zeit halt dann doch vielleicht irgendwann aus. Zumal es ja immer heißt, während der Saison trainierst du kaum.
Also, das ist halt das Problem, ne? Die haben halt auch, im Training Camp konnten sie sich ja auch nicht gemeinsam mit Embiid so richtig vorbereiten. Und Embiid ist halt, wenn er fit ist, offensiv und defensiv der wichtigste Spieler, also der, über den alles zirkuliert. Selbst wenn er mal nicht Topscorer ist, ist er derjenige, der dieses Fundament ja bilden soll und der das auch bilden kann. Also letzte Saison, also in der Regular Season, er war ja das Alpha und Omega sozusagen. Ja. Und jetzt viele neue Teamkollegen und dieses Kernstück ist halt einfach nie da. Und wenn er da ist, dann ist er auch nicht die Version, die wir eigentlich von ihm sehen wollen. Und dann, also irgendwie ist es erklärbar, aber es ist auch irgendwie bitter. Also gerade wenn man sieht, wie viele Veteranen ja schon irgendwie dann dort versammelt sind, dass sie halt teilweise wirklich nicht zu wissen scheinen, was sie eigentlich machen wollen. Also den Eindruck habe ich schon auch. Aber ich glaube auch nicht, dass sich das ändern lässt ohne Embiid. Weil Embiid ist letztendlich das System dort, um James Harden zu zitieren.
Wie würdest du mit Embiid verfahren?
Der die Sixers gekocht hat, übrigens.
Stimmt. Revenge Game.
Ohne Witz, Jim Harden, super Saison bisher.
Ja, den Clippers sowieso, ne? Ja. Die Feelgood-Story, wer hätte es gedacht?
Ja, ich finde das so wild, weil Harden irgendwie seine ich glaube, der trifft im Moment 37% aus dem Feld, 32% von der Dreierlinie. Aber wenn ich die Clippers spielen sehe, der spielt wahnsinnig gut Basketball im Moment. Also so als, der ist halt einfach so in seiner Point-Guard-Zone und macht da schon sein Ding. Aber egal, wir wollten ja über die Sixers sprechen.
Genau. Wie würdest du denn, mit Embiid verfahren? Also würdest du schon in Anbetracht dessen, was wir gerade gesagt
Trading
haben,
für Zion Williamson.
Ja, genau. Aber er muss so schnell wie möglich zurückkehren, oder ist es so ein Ding, ist zwar scheiße und wir müssen noch irgendwie schauen, dass wir aus diesem Loch rauskommen, aber jetzt werd mal fit.
Das, ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall darauf setzen oder hoffen, dass man ihn irgendwann richtig gesund bekommt, weil auch nur in irgendeiner Form messbare Chance, was Ernsthaftes zu erreichen, hast du nur, wenn ein Beat in einer richtig guten Verfassung ist. Und also ein Top-2-Seed oder so wirst du sowieso nicht mehr kriegen. Ja. Auch nicht, wenn er sich jetzt über die Saison quasi verausgabt. Das kann man sowieso schon komplett in den Wind schießen. Aber ein gefährliches Team zu sein, das ist ja in der Theorie noch möglich. Aber halt auch nur, wenn zum richtigen Zeitpunkt alles auf Hochtouren läuft. Und da kommst du, glaube ich, nicht hin, wenn du jetzt sagst, so Embiid, auch wenn du jetzt nicht richtig fit bist, mach mal dein Ding. Und wir hoffen einfach mal, dass es gut geht, weil das wird halt einfach nicht klappen.
Ja, am Ende haben wir so eine richtige Cinderella-Story bei den Sixers. Die gehen jetzt irgendwie, rutschen noch so auf 9 oder so ins Play-in und dann machen sie so irgendwie so einen Durchmarsch.
Bestimmt.
Wahrscheinlich.
Oder sie werden dann in Runde 1 von den Cavs oder Celtics filetiert.
Oder so. Das kann natürlich auch die passieren.
Die Chance ist höher.
Ja, das auf jeden Fall, aber sonst wäre es ja auch keine Cinderella-Story, wenn die
das
Chance
höher wäre. Das stimmt.
Aber wie siehst du ihnen auf welcher Seite, klingt ein bisschen blöd, aber wie schätzt du es denn ein? Also wie viel von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, ist Rost nach der Verletzung? Wie viel ist, er ist noch nicht ganz fit? Und wie viel ist, okay, dieses permanente Spielen, während er eigentlich verletzt ist, gerade auch diese Playoffs, weil ich meine, ich hatte eigentlich die ganze Zeit Angst um ihn, wenn er wieder gefallen ist. Also dieser eine Dunk, wo er dann eigentlich schreiend zu Boden gegangen ist und danach aber weitergespielt hat, ging ihm nichts.
Es ist halt auch Embiid, ne?
Das ja, also
geht
ja, halt genau,
auch einfach oft zu Boden, muss man ja sagen.
Genau, genau. Aber da dachte ich auch so, okay, also das war gefühlt, weil das aber irgendwie, hat er auf einem Bein gespielt und das andere hätte eigentlich hochlegen sollen.
Hat sich unter der Korbanlage wund gelegen.
Ja, genau. Aber was schätzt du denn, wie schätzt du ihn denn so ein, wenn er fit ist quasi? Also was glaubst du? Glaubst du, wir sehen nochmal den von letztem Jahr? Oder gibt es dann, ich zitiere jetzt diesen Simmons-Podcast, weil da war ja auch so das Ding, hey, Center, da geht es manchmal auch ganz schnell bergab. Kannst du dir das vorstellen? Oder sagst du, der muss einfach fit werden, sich in Rhythmus spielen und dann wird er schon?
Ich wüsste es gerne. Ich glaube, die Chance ist schon gegeben, dass wir die Version von ihm nie wieder sehen. Aber ich fände es cool, wenn wir sie nochmal sehen. Und ich kenne auch seine Krankenakte nicht, abgesehen davon, dass ich sowieso kein Dottore bin, also auch mit der Akte nichts anfangen könnte, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich habe schon ein bisschen die Befürchtung, dass die in dem Podcast da recht hatten und dass wir den in der Form halt einfach nicht mehr sehen werden, aber ich kann es jetzt auch nicht ausschließen und ich kann auch keine Wahrscheinlichkeiten dafür irgendwie bestimmen. Ich hoffe es einfach mal.
Ja. Ich meine, offensiv haben wir immer noch das Ding, dass er hier aus diversen Positionen so in der Mitteldistanz einfach fast automatisch trifft und dafür jetzt nicht wahnsinnig dynamisch sein muss. Aber defensiv wäre es schon kompliziert, oder? Wenn da die Mobilität fehlen würde.
Absolut. Also, und das haben wir auch schon teilweise gesehen, also auch gegen New York schon, wo halt einfach so die Beweglichkeit fehlte, um auch mal einen Defensiv-Rebound zu holen, beispielsweise. Also das,
ja,
das sind ja schon Sachen. Ich glaube, der ist so begabt als Scorer und auch als jemand, der genau weiß, wie er Fouls zieht und der auch seinen allermeisten Gegenspielern körperlich total überlegen ist, dass der auch noch über weitere Jahre seine 30 im Schnitt machen kann. Also da gehe ich schon von aus, weil das geht, glaube ich, nicht unbedingt weg. Aber also das mit der Beweglichkeit, mit dem defensiven Impact, den ich sowieso, also auf Playoff-Level auch über die Jahre davor schon teilweise ein bisschen überschätzt fand, weil es schon Teams gab, die ihn da schlecht haben aussehen lassen, teilweise. Das wird wahrscheinlich eher mehr werden, wenn wir ehrlich sind.
Ja, also ich meine, gut, wie gesagt, jetzt sah es natürlich so aus, weil er auch noch nicht richtig fit ist oder zumindest nicht richtig fit wirkt.
Aber er war halt auch noch nie richtig fit
in den Playoffs. Ja, eben. Ne? Und er hatte schon Phasen mal selbst in einem nicht ganz fitten Zustand halt mobiler. Und jetzt ist es halt schon sehr, er ist schon sehr, er bewegt sich schon sehr eingeschränkt, auch so am eigenen Ring und auch sehr, sehr langsam, finde ich. Also es ist so dieses
bisschen alter Ewing-mäßig.
Man kann ihn ganz gut so, so ein bisschen rausnehmen. Also, übertrieben formuliert, aber Wir beobachten mal weiter, wie das so wieder so weitergeht.
Ja.
Ob jetzt McCain und Maxey übernehmen. Vielleicht tanken sie auch einfach die Sixers, weißt du?
Vielleicht. Ich glaube, der Pick ist ja nicht irgendwie so Top 6 oder Top 8 geschützt oder so.
Top 6 geschützt, glaube ich, ja.
Ja, dann weiß man ja, in welche Richtung es gehen muss.
Ja. Voll im Soll bis jetzt.
Ja, absolut.
Vielleicht ist das der Masterplan. Embiid fit werden lassen, George fit werden lassen, dann noch, weiß ich nicht, irgendeinen Top-Pick abstauben und dann nächstes Jahr.
Ja. Ne? Der Flaggen-Cooper, der wird da noch reinpacken.
Ja, richtig, genau. Reinpassen. Gut, damit sollen wir mal zu etwas freudigeren Themen kommen.
Unbedingt.
Zu den Magic. Es lief ja in den Spielen nach Banchero und nach Bancheros Verletzung lief es ja überschaubar 5 in Folge verloren, ne? Oder sogar 6.
Nee, 5.
5 waren es. Und dann 6 in Folge gewonnen. So rum war es, ne?
Oder ja, also ja. 9-1 seit dieser.
9-1 sind sie seither. Stehen mittlerweile.
Nur Jim Harden und die Clippers haben sie einmal kurz ein bisschen ins Wackeln gebracht und dann sofort wieder in andere Richtung.
Und dann direkt den Laker wieder, im Laker den Boden gewischt, weil stimmt nicht ganz. Hat ja diesen Game-Winner von Farns gebraucht. Und hat er ganz solide gemacht, oder?
2 komische Freiwürfe von Anthony Davis.
Stimmt, was ist denn da? Das war eigentlich war die Geschichte durch für die Lakers, mehr oder weniger.
Sie wirkte mehr oder weniger durch. Es war lustig, also ich habe mir den Lakers-Broadcast von dem Spiel angeguckt und die haben so das ganze vierte Viertel über, ja, der Wagner, der dribbelt einfach viel zu viel. Weiß ich nicht, ob das jetzt so gut läuft. Oh, das ist vielleicht ein bisschen viel. Und am Ende, wusch, da ist das Ding. Da habt ihr es.
Bisschen viel für die Lakers vielleicht.
Eben.
Ja, also läuft. Ihr wisst ja, wie es ist. Ihr wisst ja, wie es ist. Franz auch, natürlich hervorragend unterwegs, die letzten 10 Spiele. Hat das Team so ein bisschen übernommen. Hat kurz gebraucht, ein bisschen Anlauf gebraucht, musste sich so ein bisschen reinspielen, was ja auch okay ist, weil es ist natürlich eine ganz andere Rolle, wenn da der offensive Fixpunkt, und der war aber in Kero ja in den ersten Spielen, dann einfach weg ist. Und dann da einfach mal so ein bisschen sich reinfühlen, gucken, wo fühle ich mich wohl, wo fühlen sich die Teamkollegen jetzt mit mir wohl, wie kriegen wir das hin? Und seit er läuft das ziemlich gut. Wie schätzt du denn so die Offense ein? Also wir sind ja, also das ist ja Orlando und Offense, also die Defense ist wie immer gut, drittbeste der Liga, mit 106,6 Punkte pro 100 Ballbesitze lassen sie zu. OKC ist besser, die Rockets sind besser, weil die Rockets halt eklig sind. Aber sie machen halt selber 110,8. So. Das ist positiv. Sie geben positiv raus, quasi das reicht, aber es ist halt Platz 24. Gibt's denn in dieser Offense, gibt's denn da für dich Möglichkeiten, das noch irgendwie anders zu machen? Also, ich meine, du hast den Lakers Broadcast angesprochen und es ist schon sehr viel, Franz bekommt den Ball und drumrum und wir gucken mal, welche Lücken er findet und es ist jetzt nicht wahnsinnig dynamisch. Würde ich jetzt mal, ich hoffe, ich tue den Magic damit keine Unruhe, aber so für mich wirkt es jetzt nicht wahnsinnig dynamisch, da ist jetzt nicht wahnsinnig viel Bewegung, der Ball wird nicht viel bewegt, es gibt Cuts und so, aber es ist jetzt nicht so, dass da permanent irgendwie Positionen getauscht werden und man versucht irgendwie die Defense durch Off-Ball-Actions irgendwie ins Straucheln zu bringen, sondern es ist schon sehr, okay, Franz manipuliert so ein bisschen oder der Ballhändler manipuliert so ein bisschen, ich meine, Anthony Black darf auch teilweise oder Jalen Suggs, jetzt auch zuletzt gegen die Hornets Cole Anthony. Aber ist es für dich da noch irgendwas, ist da noch was rauszuholen offensiv? Oder ist es halt auch so ein bisschen, okay, es ist jetzt so auch so ein bisschen über Wasser, also sie waren jetzt vorher schon keine wahnsinnig dynamische Offense, aber auch so ein bisschen über Wasser halten, bis Banchero zurück ist.
Ja, sie waren letzte Saison nicht gut offensiv, sie waren zum Start dieser Saison nicht wahnsinnig toll und sind es jetzt insgesamt auch nicht. Aber also ich würde einerseits sagen, es ist im Moment ein bisschen Kopf über Wasser halten und die Defense ist so elitär, dass es halt auch dann in der Regel trotzdem hinhaut, weil die Defense ist unfassbar gut, das muss man echt sagen. Und ich glaube auch, also im Moment ist es halt einfach so ein bisschen die Art und Weise, wie sie spielen müssen und können. Und ich glaube auch, dass die Offense eigentlich sogar vom Ansatz her ein bisschen besser ist, als es momentan vom Rating her aussieht. Einfach, also was sie zum Beispiel viel mehr machen als im letzten Jahr, ist, sie nehmen mehr Dreier. Also sie arbeiten schon dafür, um Dreier rauszuspielen. Da macht, finde ich, auch gerade Franz echt einen guten Job. Aber
ja.
Also sie haben die schlechteste Dreierquote aller Teams. Und das auch bei wirklich mehreren Spielern, die im Moment unter ihrem Level treffen. Also KCP, die Spacing-Verpflichtung sozusagen, der trifft 22% im Moment von draußen. Jalen Suggs hat letztes Jahr an den 40% geknackt, aktuell 31%. Anthony Black ist in der Rotation. Gut, von dem wird auch nicht erwartet, dass er viele Dreier trifft oder so, weil das ist einfach noch nicht seine Stärke. Aber ist bei 28,6%. Tristan De Silva, der, finde ich, eigentlich einen ziemlich guten Job als Banchero-Ersatzstarter macht und also auch mittlerweile ein bisschen selbstbewusster von draußen wird, der hat am Anfang nichts getroffen. Mittlerweile 30,9%. Also es geht langsam in die richtige Richtung, aber es ist halt auch immer noch nicht gut. Und eigentlich glaube ich, das ist schon der richtige Ansatz, ist halt mehr auf den Dreier zu gehen, mehr so, also weil ein Team mit einer hohen Ringfrequenz und auch mit relativ vielen Freiwürfen, das waren sie letzte Saison auch schon. Das war so quasi die einzige offensive Stärke.
Ja.
Wenn sie es jetzt halt noch schafften, häufiger dazu noch irgendwie sich Dreier rauszuspielen und dann kommt ja irgendwann auch noch ihr eigentlicher Topscorer zurück, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man diese Saison am Ende eher in eine, also wenn sich auch die Quoten so ein bisschen einpendeln, dass man am Ende vielleicht sogar das mal schafft, eine mittelmäßige Offense zu haben. Und das wäre für die schon ein großer Schritt, weil das hat Orlando seit 10 Jahren, glaube ich, nicht mehr geschafft.
Ja, stimmt, also,
dass sie mittelmäßig waren, was die Offense angeht, sondern sie sind immer im unteren Durchschnitt. Und eigentlich finde ich, dass, also es ist jetzt nicht wahnsinnig schön. Es gibt auch Phasen, wo es offensiv eher ziemlich mäßig aussieht. Aber vom Ansatz her finde ich es eigentlich sogar ein bisschen besser als letztes Jahr. Und ja. Das stimmt mich eigentlich einigermaßen positiv, dass das jetzt auch nicht irgendwie nur so ein kurzfristiger Höhenflug des Teams ist, sondern dass die eigentlich auch schon richtig da stehen. Also im Moment an 3 oder 4 im Osten. Also das traue ich ihnen eigentlich schon zu.
Ja, absolut. Gerade so in der Konstellation jetzt, wo halt zwei Teams so ein bisschen weggebrochen sind, vorläufig zumindest Milwaukee erholt sich ja so ein bisschen. Auf die Bucks kommen wir vielleicht später auch noch so im Rahmen der MVP-Diskussion. Aber ja, klar. Und ich meine, irgendwie, weiß ich nicht, kann man es auch so ein bisschen so sagen, sie haben ihren Floor so ein bisschen auch angehoben durch die Art und Weise, wie sie gerade offensiv spielen. Also sie haben halt, es ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert für die Einzelnen, aber sie haben ja auch die Leute, die diese Vorteile kreieren können, die dann auch diese, ja, durch die Defense durch ihr Dribbeln so in Bewegung bringen können, dass dann der Pass, dass die Passing Angles da sind, dass sie die Schützen draußen finden können, die jetzt vielleicht nicht so hochprozentig treffen, aber zumindest halt dann, wenn die Frequenz irgendwann hochgeht, so ein bisschen zumindest die Mathematik so ein bisschen zu ihren Gunsten drehen. Und dass du dann halt, ja, im Endeffekt, dass sie jetzt, also wie gesagt, sie sind noch 24 momentan, es ist noch keine durchschnittliche Offense, aber dass da zumindest bei Suggs, kann ich mich noch erinnern, ich habe Anfang der Saison gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn er abdrückt, geht der Ball eher rein. Mhm. Das hat sich jetzt so ein bisschen verändert. Aber es ist trotzdem, also es kann sich auch wieder so ein bisschen in die andere Richtung drehen. Also es ist jetzt nicht ganz aussichtslos. Und sie bekommen die Würfe. Bei KCP bin ich halt echt mal gespannt. Also ich meine, das zieht sich jetzt im Endeffekt seit dem Playoff so, ne?
Ja.
Dass der Wurf nicht mehr fällt. Regular Season letztes Jahr hat das also noch gepasst und dann in dieser Minnesota-Serie ging gar nichts. Jetzt geht es so ein bisschen so weiter. Das ist halt, ja, weiß ich nicht, vielleicht platzt der Knoten auch irgendwann wieder und der Wurf fällt wieder. Also es ist so ein bisschen, die Möglichkeit ist schon da. Aber es ist natürlich dann gleichzeitig die Frage, ja, wenn du halt noch einen so einen Sniper hättest.
Ja.
Also das wäre halt so, das wäre wahrscheinlich schon so ein bisschen, naja, Game Changer ist vielleicht übertrieben, aber es könnte schon einiges öffnen auch noch, theoretisch.
Ja, würde ich schon auch sagen. Also ich würde es auch nicht abschreiben, dass KCP da noch hinkommt, aber ich finde insgesamt, wenn man sich den Kader anguckt, da muss man eigentlich schon auch ganz klar sagen, richtige Scorer-Typen haben die halt fast gar nicht. Die haben Wagner und Banchero und der drittbeste Scorer eigentlich, also so vom Naturell her, ist Moritz Wagner. Und das, also überhaupt nichts gegen Moritz Wagner, aber das ist ja jetzt nicht der Typ, den man irgendwie, was das angeht, ligaweit so ganz, ganz weit oben hätte, aber der weiß genau, wie er zu Abschlüssen kommt und der hat irgendwie auch einen Drive, der hat Möglichkeiten, gegen andere Bigs Vorteile zu kreieren oder auch, also mit dem können sie auch mal Mismatch-Hunting betreiben, wenn ein kleinerer Spieler auf ihn switcht, weil er dann weiß, wie er sich im Post zu bewegen hat und so. Sowas haben die so wenig, deswegen ist der auch total wichtig im Moment. Also auch während dieser Serie, die Magic im Moment haben, also in dieser Phase ohne Banchero, wo sie jetzt bei 9-1 stehen, der zweitbeste Scorer des Teams ist halt tatsächlich auch er.
Ja.
Weil sie sonst so wenig Leute haben, die sich auch gut Offense kreieren können. Über die vergangenen Jahre war das noch Cole Anthony, der spielt in dieser Saison halt eine viel kleinere Rolle.
Kannst du es erklären? Gerade so vor dem Hintergrund?
Ich glaube, einerseits ein bisschen formtief und andererseits aber auch, die wollen Anthony Black halt fördern auf der Position und Anthony Black ist halt so ein Monster defensiv, dass er halt zu dieser Identität, die sie eigentlich haben wollen, auch besser passt. Ja. Aber offensiv ist es halt im Moment schon so, der ist, finde ich, also als Passer hat er schon gute Tendenzen und ist ja auch ein krasser Athlet und so. Aber der bringt halt jetzt nicht unbedingt ein Plus an Scoring ein. Nee. Ja, im Gegenteil. Nee. Deswegen, ja, das macht sie dann im Moment halt einfach offensiv schon, also die Leute, die überwiegend auf dem Court stehen, sind halt schon sehr davon abhängig, was andere für sie kreieren. Und deswegen sind sie auch im Moment so sehr auf Franz ausgerichtet, weil sie halt so wenige andere Leute haben, die halt diese Lücken reißen können und die auch diese Gefahr als Scorer ausstrahlen. Weshalb ich aber auch gerade das, was er jetzt über die letzten Wochen macht, umso beeindruckender finde, weil er halt wirklich die ganze Zeit im Fokus steht, kaum Turnover sich leistet, echt gute Pässe spielt und als Scorer ja auch einfach sich extrem wohlfühlt. Das sieht ja schon alles verdammt gut aus, aber es wäre schon, also sie müssen halt auf Dauer einen Weg finden, so die Scoring-Balance wahrscheinlich noch ein bisschen mehr herzustellen. Aber da, ich meine, wie gesagt, Banchero fehlt halt auch. Der nimmt da ja schon auch einiges dann weg. Aber sie müssen halt auch irgendwie einen Weg finden, diesen Franz beizubehalten. Also auch gerade diese Aggressivität, die er im Moment im Spiel hat. Ich fand das in dem Spiel gegen Detroit gerade ich fand das jetzt gerade gegen Detroit halt total aufschlussreich und auch positiv zu sehen. Also die erste Possession des Spiels für Orlando, er geht zum Korb, wird von Jalen Duren abgeräumt. Die zweite Possession, er dribbelt sich irgendwie fest, verliert den Ball. Ich glaube, das ist halt sowas, wo man in den vergangenen Jahren dann wahrscheinlich gesehen hätte, er wird erstmal so ein bisschen passiver, gibt den Ball ab, lässt eher andere machen. Stattdessen war so dritte Possession, er geht zum Korb, scored. Vierte spielt er einen Assist, ich weiß nicht mehr auf wen, aber das hat halt an seinem Selbstverständnis überhaupt nichts verändert, sondern er hat irgendwie einfach weitergemacht. Und ich glaube, natürlich wird irgendwie der Ball auch wieder mehr an Banchero gehen, wenn der da ist, aber diese Selbstverständlichkeit, wenn er die beibehält, dann reden wir nicht mal unbedingt nur von All-Star-Franz, sondern vielleicht auch von All-NBA-Franz, weil das halt schon, das ist im Moment schon sehr beeindruckend, was er spielt.
Ja, also Selbstverständlichkeit, finde ich, trifft ziemlich gut, weil er halt einfach, also er zieht halt sein Ding durch, egal was da passiert, und er strahlt halt auch so eine Ruhe und Gewissheit aus, sodass er so, okay, Freunde, ich habe das im Griff. Und also auch wir, ich meine, wie du sagst, es ist ja nicht einfach, was er macht. Es passiert ja auch nicht unbedingt in dem Fluss, was er da macht, sondern es ist halt immer, er bekommt den Ball und er muss sich die Defense irgendwie zurechtlegen. Er muss dribbeln, er muss da mal mit dem Rücken zum Gegenspiel gehen, er muss sich wieder drehen, er muss irgendwie in die Zone kommen, er muss scannen, wer um ihn rum wo ist, er muss gucken, score ich oder so. Und es ist immer, und er hat immer die, ja, fast ungeteilte Aufmerksamkeit der Defense dabei und ist dann, und das da so eine, sich so eine Selbstverständlichkeit, wie du sagst, zu bewahren und da halt einfach so, und das halt jetzt über so einen langen Zeitraum einfach so ranzugehen und das Ding halt auch so unter Kontrolle zu haben, größtenteils. Und sich dann von Fehlern eben nicht irgendwie sagen, oh shit, oh verdammt, okay, jetzt doch wieder, ne, wieder ein bisschen ruhigere Kugel oder ein bisschen vorsichtiger. Das ist schon eine ziemlich beeindruckende Entwicklung, weil das war ja so ein bisschen das, auch was ja vor der Saison so ganz oft das Thema war. So, er kann ja, dass er ja schon derjenige ist, der halt viel für, zwar selber scoren kann, aber der auch viel fürs Team bewirken kann, wenn er halt für andere kreiert, wenn er in die Zone kommt und dann aber seine Mitspieler findet und dann so ein bisschen die Offense so ein bisschen stimuliert dadurch noch. Und ja, das macht er jetzt. Und das ist schon, und das macht er, wie gesagt, er macht es auf sehr hohem Niveau und er macht es halt, während er auf dem Scouting Report ganz oben steht. Und das ist, dann redest du tatsächlich dann halt über Star All-NBA und genau, das sind von der Elite, ne?
Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass mein Optimismus, was ihn angeht, dass der sich auszahlt. Das
stimmt, ja.
Man jetzt überall die Lobeshymnen hört, die ich versuche anzustimmen seit einer Weile, die letztes Jahr einen kleinen Dämpfer erlitten haben, aber auch nicht so doll, wie es dann gemacht wurde.
Es wurde schon sehr doll gemacht. Das war halt, der Dreier half nicht, aber sonst, der ist ja jetzt auch wieder halbwegs zurück.
Ja.
Und ja.
Wenn es für Stepback Dreier Game Winner gegen die Olden Lakers reicht, dann reicht's. Dann reicht's auch für mich.
Aber MVP-Kandidat ist ja noch keiner.
Das wollte ich dich fragen. Also wie albern du es finden würdest, wenn ich jetzt sagen würde, für so Platz 5 denke ich schon über ihn nach. Was so deine Meinung dazu ist.
Also sagen wir, er ist nicht in meinen Top 5 und ich habe jetzt auch nicht zwingend über ihn nachgedacht. Nein.
Also ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen erschrocken. Aber wenn man so über, also auch sich so ein bisschen die Advanced Metrics und so anguckt, der schneidet schon sehr gut ab. Also bei, zum Beispiel bei LeBron von B-Ball Index ist er der viertbeste Spieler. Also, und die Top 3 reflektieren ziemlich genau meine ersten drei, die ich da auf dem Zettel habe. Deswegen finde ich das dann schon ganz interessant. Und auch, also was so einige Real Plus Minus, Box Plus Minus Geschichten und so angeht, da ist er schon überwiegend Top 10 Spieler, teilweise sogar ein bisschen höher. Deswegen, also für mich würde er auf jeden Fall im Moment zu den Honorable Mentions gehören. Einfach schon, weil die Magic haben Top 3 Record in ihrer Conference. Er ist der ganz klar beste Spieler von ihnen. Also auch der Spieler, der die Offense eigentlich mehr oder weniger tragen kann, muss und es hinbekommt. Und er ist ein guter Verteidiger, finde ich. Also,
ja.
Ich finde, also Honorable Mention sollte er, finde ich, schon sein. Ob man ihn dann am Ende draufhebt, das ist wahrscheinlich auch eine Geschmacksfrage. Da bin ich selber auch noch nicht so ganz sicher. Aber ich wollte es zumindest mal kurz ansprechen.
Honorable Mentions kann man denke ich schon machen. Also gerade, weil wir auch das Thema schon hatten, dass manche halt auch so ein bisschen im gesamten Niveau ihres Teams runtergehen, beziehungsweise halt einfach auch gar nicht die Minuten spielen müssen und gar nicht so müssen, wie sie theoretisch könnten. Also jetzt Curry zum Beispiel oder Mitchell oder dass da halt so ein paar Kandidaten vielleicht auch wegfallen, gerade von den Top-Teams. Und dann hast du eben die Verletzten, die halt Spieler, die jetzt nicht die Minuten spielen mussten, nicht die Minuten spielen konnten. Also von daher, ja, vielleicht, ja, ist es schon so im erweiterten Kreis. Aber wie gesagt, ich habe nicht über ihn nachgedacht, aber auch, glaube ich, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so das Ding, er war noch nicht.
Es ist frivol, darüber nachzudenken. Sagst du, wie es ist?
Es ist nicht frivol. Ich glaube, er war einfach noch nicht in meiner Wahrnehmung dessen. Ich hatte ihn noch nicht
genau.
Immer, weißt du, es ist so.
Sag ich ja. Frivol. Ja,
in meiner Konversation.
Das ist unerhört.
Das ist eine Frechheit.
Ja.
Eine Frechheit. Ja.
Blasphemous, würde manch einer sagen.
So ist es. Aber wer sind denn deine Top 3 dann, wenn du. Also ich glaube, eins ist relativ klar.
Ja, also eins ist Jokic natürlich, auch wenn er jetzt ein paar Spiele verpasst hat und auch wenn die Nuggets jetzt gerade eigentlich wieder auf einem, ich glaube, von den letzten 6 Spielen haben sie nur 2 gewonnen, auch seit seiner Rückkehr nur 1 von 3, das ist natürlich nicht so richtig geil. Vergangene Nacht auch verprügelt worden von den Knicks, ist auch nicht so richtig geil. Und aktuell 8er im Westen ist auch nicht so richtig geil, aber die Zahlen sind halt so gut und sein Impact so hoch, dass ich finde, im Moment kann man da eigentlich nicht groß diskutieren, ob er da jetzt stehen muss. Also wenn sie am Ende der Saison auch noch 8er im Westen sind, dann ist es ein interessanteres Thema. Aber jetzt gerade war er halt schon ganz klar der beste Spieler bisher in dieser Saison.
Absolut. Sehe ich auch so, habe ich auch so. An 2 hätte ich den Griechen. Gehst du damit?
Echt? Nee. Da gehe ich nicht mit.
Gehst du nicht mit? Wen hast du an 2?
Jason Tatum im Moment. Und also für mich sind es, also er und Shay auf Platz 3, die sind so nah beieinander, die kann man auch austauschen. Mhm. Aber den Griechen, nee, den hätte ich jetzt nicht so weit oben, um ehrlich zu sein.
Ich finde, der Grieche, also wenn ich mir die letzten 10 Spiele der Bucks anschaue, also der Saisonstart war natürlich maximal beschissen, aber sie stehen die letzten 10 Spiele bei 7-3. Der Grieche scored besser als jeder andere. Gut, das sind natürlich, aber wir haben ja schon gesagt, eigentlich während dieses Starts, was die Bucks jetzt eher nicht so rosig stimmen sollte, ist, dass Giannis ziemlich abliefert im Endeffekt und selbst Damian nicht schlecht gespielt hat und sie trotzdem ihre Spiele nicht gewinnen. Aber er ist halt weiterhin dieses Ein-Mann-Abriss-Unternehmen. Also er trifft fast 61% aus dem Feld. Er hat Was mir ganz gut gefällt mittlerweile, die Bucks haben jetzt so ein bisschen, sie haben eine etwas sinnvolle Rotation gefunden, komischerweise, indem sie Andre Jackson, der Dinge tun kann, aber was er nicht tun kann, ist scoren auf dem Feld, aber ihn halt so als zum Starter gemacht haben, aber es irgendwie wirkt es jetzt runter. Gary Trent kommt jetzt von der Bank mittlerweile, läuft eigentlich auch die letzten 10 Spiele, trifft die letzten 10 Spiele 57,9% von draußen, nachdem er zu Saisonbeginn gar nichts gefallen ist. Und Giannis, habe ich so das Gefühl, also einerseits ist irgendwie da sein Scoring, das halt einfach extrem gut ist. Sie haben ihre Defense etwas stabilisiert. Die war ja am Anfang maximal mies. Also sie war ja eine Zeit lang die drittschlechteste. Haben pro 100 Ballbesitzer 119,4 Punkte zugelassen. Jetzt sind es noch bei 115,3. Also wenn man überlegt, wo sie herkommen, sind es Platz 17 in der Liga. Das hat sich so ein bisschen stabilisiert. Da ist Giannis natürlich essentiell, aber natürlich Jackson hilft da auch, weil da weil da jemand neben Dame ist, der ein bisschen mehr Point of Attack übernehmen kann. Aber auch was sein Giannis Playmaking, also wie er seine Mitspieler einsetzt, wie er seine Schützen findet, wenn dann der ein oder andere mal auf dem Feld steht. Das Zusammenspiel mit Dame, habe ich so das Gefühl, wirkt langsam so ein bisschen besser, oder es gibt mehr Synergien, und irgendwie er trägt dieses Team, das echt einen richtig beschissenen Start hatte, obwohl er schon gut war, trägt er jetzt mit wieder so langsam Richtung Spitze. Also ich meine, gut, Spitze ist vielleicht übertrieben, sind jetzt an 6, haben immer noch eine negative Bilanz, haben aber, wie gesagt, 7-3, die letzten 4 gewonnen. Also er ist, ich nehme ihn da gerne mit rein, gerade auch, wie gesagt, weil sich jetzt an beiden Enden des Feldes ist, also ein bisschen stabilisiert hat.
Also ein Kandidat für 4 oder 5 ist er für mich auch, für Top 3 nicht. Also was weniger jetzt an ihm individuell liegt, ich meine, dass die offensiven Zahlen hast du angesprochen, die sind sick. Also wie auch schon letzte Saison sind die echt krass. Ich finde defensiv sein Impact nicht so groß wie in der Vergangenheit, aber natürlich ist er da schon immer noch jemand, der auch positiv beiträgt. Aber also da du jetzt auch diesen Run mehrfach zitiert hast mit 7-3, sie haben ein gutes Team da drin geschlagen. Also ein Team mit einer positiven Bilanz, aber zwar die Rockets. Und also gegen die anderen beiden mit einer positiven Bilanz haben sie verloren. Also gegen die Celtics so nix. Kann man auch verlieren, aber die Siege, die sie jetzt eingefahren haben, das waren halt fast ausschließlich Heimspiele gegen Kackteams. Die müssen sie auch gewinnen. Das ist jetzt für mich noch nicht so, die Bucks haben jetzt irgendwie ihre Probleme gelöst oder so.
Nee, aber diese Spiele hätten sie am Saisonstart ja auch gewinnen müssen. Dann haben sie es nicht. Also da waren ja auch diverse Niederlagen gegen Teams dabei, wo du gesagt hast, also sorry, wie und wieso. Also das ist ja, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, sie sind es auch noch kein Top-Team in dem Sinne. Aber ich finde das, was er bringt, und dann gerade und die Gemengelage ist halt kompliziert. Sie ist zum Beispiel halt komplizierter als jetzt bei Tatum zum Beispiel. Also da ist immer so ein bisschen, okay, er hat halt das beste Team. Keine Ahnung, Tatum, keine Angst, ist bei mir auch dabei.
Ich hab keine Angst, alles gut.
Aber ja, nicht, dass wir eine Kontroverse auslösen. Nein, aber ja, so dieses, das, wir haben, es gab diverse Abgesänge auf die Bucks, auch irgendwie, ja, nicht unbegründet, sagen wir es mal so. Und es gab diverse Nummern, okay, das Team, das hat einfach so extrem Schlagseite, dass das wird nichts mehr, wird Giannis jetzt getradet. Und dann so da so voranzugehen, sozusagen, das Team dann wieder so zu drehen, auch wenn der Schedules gut mit ihnen meinte, das erhöht halt den Schwierigkeitsgrad. Und wie gesagt, wenn ich jetzt halt so die letzten 10 Spiele anschaue, finde ich, ist da ja so ein, deswegen habe ich ihn jetzt an 2.
Weißt du, wie gut ist der Schedule mit den Bucks meint? Das ist komplett verrückt. Also von daher glaube ich, nach dem Dezember steht Giannis bei mir wahrscheinlich auch weiter oben, wenn ich das jetzt mal angucke, weil über den gesamten Dezember die einzigen Top-Teams, gegen die sie spielen, sind also einmal in Boston, einmal in Cleveland, und sonst ist es halt ein bisschen auswärtslastiger, aber das, also kann das denn sein? Die spielen gar nicht gegen Teams aus dem Westen über den gesamten Dezember.
Okay.
Das ist ja komplett wild.
Es sei denn, sie kommen ins Finale dieses NBA Cups.
Das stimmt, aber der zählt ja nicht für die Regular Season und dann zählt er auch nicht für den MVP Award.
Das ist korrekt.
Ja, aber das ist total krass. Das nächste Spiel gegen ein Team aus der Western Conference ist echt erst am 5. Januar und dann gegen Portland.
Aber dann muss der... Dass sie sich langsam reinfinden können, meinst du?
Ah ja, aber wenn man sich das mal so anguckt, es wird richtig schwer dann hinten raus für die Bucks.
Okay.
Die letzten Saisonmonate...
Sollten die das Polster anfressen.
Ja, das ist... Wie nennt man das? Backloaded. Das ist,
ja.
Okay, aber ja, so für mich sind die Bucks bisher einfach als Team nicht überzeugend genug, dass ich mir so richtig gut vorstellen kann, dass Giannis bei mir am Ende ganz weit oben landet. Mhm. Natürlich ist er trotz, also für mich auch weiterhin ein Top-3-Spieler in der Liga, aber nicht unbedingt ein Top-3-MVP-Kandidat, weil die, also jetzt mal Cleveland ausgeklammert, aber ansonsten die beiden Teams, die ich für am besten halte, die haben halt Leute, die auch auf einem sehr, sehr hohen, sehr, sehr hohen Level abliefern, also wo ich sie, die ich beide eigentlich auch klar über ihm sehe, also zumal sie auch, also gerade Shea ist auch, was die Advanced Stats angeht, im Moment besser als Giannis. Und da läuft es halt einfach. Und ich glaube auch gerade bei Tatum, aber auch bei Shea ist es auch nicht zu unterschätzen, dass diese Teams auch laufen wegen ihnen, also weil sie halt auch einfache Spieler sind, also mit denen man gut zusammenspielen kann, die also gerade Tatum ist ja, obwohl er ein Superstar ist, auch manchmal so ein bisschen der Glue-Guy in Boston, weil er halt irgendwie viele verschiedene Rollen einnehmen kann. Gerade in der Zeit ohne Porzingis war er oft der Center-Verteidiger, war vorne der Point Guard und hat irgendwie einfach einen Weg gefunden, sein Ding zu machen, ohne was wirklich vom Tisch zu nehmen. Und ich glaube, neben so jemandem kann eigentlich jeder spielen. Und das ist, glaube ich, auch einer der unterschätzten Gründe, warum Boston halt so gut ist. Und so ähnlich ist es auch bei Shea in OKC. Also, ja, wie gesagt, für mich ist das so im Moment die klare Top 3. Und dann wird es halt echt kompliziert, finde ich. Also, ich habe Giannis da auch stehen. Ich hatte ihn bisher an 5 stehen. Könnt ihn aber auch 4 schieben. Könnt ihn auch in die Honorable Mentions packen. Weil Leute mit einer negativen Bilanz nehme ich eigentlich echt ungern da drauf, weil das nicht im Sinne dieses Awards ist. Aber ja, ich habe da noch Anthony Davis stehen.
Den habe ich da auch noch stehen.
Der ist bei dir dann wo?
Davis ist bei mir an 5.
Ja.
3 ist Shea und 4 Tatum.
Naja.
Also im Endeffekt haben wir denselben Pool.
Du bist also einfach wieder gegen sämtliche US-Amerikaner auf dem Treppchen. Setzt das einfach fort.
Ja, sorry.
Das geht einfach nicht.
Nach der Wahl kann ich keinen US-Amerikaner da irgendwie. Ne?
Okay.
Meine persönliche Strafe ist das.
Fair.
Ja. Nein, also mit der negativen Bilanz ist natürlich jetzt gerade, es ist halt quasi, die ist halt noch sehr frontloaded. Deswegen ist es, ich habe jetzt quasi ein bisschen mehr die Tendenz reingenommen, ist natürlich schon ein Punkt, dass du normalerweise niemanden, wenn du mit negativer Bilanz und du auf Platz 8 dann irgendwie, wie du auch bei Jokic gesagt hast, dann irgendwie in die Playoffs kommst oder ins Play-In kommst, dann hast du eigentlich keinen guten MVP-Case. Stimmt natürlich, ich habe jetzt so ein bisschen diesen Turnaround habe ich jetzt etwas mehr gewichtet. Aber klar, ich meine, Shea, Tatum, die besten Spieler der besten Teams, beziehungsweise abgesehen von Cleveland natürlich. Aber, und es ist ein guter Punkt, man sagt immer so, sie sind in einem Teil eines funktionierenden Konstrukts, aber sie sind halt ein essentieller Teil dieses funktionierenden Konstrukts. Also so, und das, sie sind halt quasi im Zentrum dieses Konstrukts. Und das ist, glaube ich, das ist schon ein wichtiger Punkt. Deshalb, wie gesagt, also da, ja, das habe ich jetzt, ich habe jetzt auch keinen, ich hege jetzt keinen Groll gegen dich, nur weil du die vor Giannis nimmst oder Davis, wie auch immer.
Das ist gut erstmal.
Ja.
Wie siehst du so Davis und Giannis, wenn du die miteinander gegenüberstellst? Ist das für dich eine Diskussion, wer im Moment mehr macht oder mehr beiträgt für sein Team oder eher nicht?
Ich hab den Eindruck, dass Giannis ein bisschen mehr macht, weil LeBron schon noch ein sehr, sehr, also es ist deutlich Davis-lastiger geworden bei den Lakers, aber LeBron nimmt schon noch einen sehr, sehr großen Part ein. Plus hast du offensiv noch Austin Reeves und nicht zu vergessen Dalton Knecht natürlich in den letzten Spielen. Aber es ist so ein bisschen, ich habe schon so das Gefühl, dass Davis, ohne Davis ist es ganz schwierig bei den Lakers, aber ich habe das Gefühl, Giannis muss noch ein bisschen mehr machen bei den Bucks, damit sie dieses Ding drehen konnten, halbwegs fürs Erste zumindest. Und deshalb nehme ich Giannis so ein bisschen weiter vorne. Aber ich meine, Davis ist schon krass. Also was er defensiv hier abreißen muss. Ich meine, die Lakers haben keine gute Defense, aber was er defensiv abreißen muss.
Die sind sogar richtig schlecht defensiv, ja. Was man
sagt. Und dazu halt 30 Punkte aufzulegen, 55% gut aus dem Feld zu treffen, 40% von draußen mittlerweile. Also ich meine, er wirft jetzt ja nicht wahnsinnig oft von draußen, aber am Brett gut zu arbeiten. Das sind schon, also es ist schon eine brutale Saison von ihm. Also das, und wie gesagt, wir sprechen ja von den Top 5 MVP-Kandidaten. Das ist dann halt, da ist es ja nicht, wenn man sagt, okay, der eine, dessen Leistung gewichte ich jetzt für mich persönlich etwas höher, ist das jetzt kein Seitenhieb,
ja,
in die andere Richtung.
Was mich bei beiden echt stört, die sind statistisch halt individuell echt monströs unterwegs. Und also wenn ich die Teams spielen sehe, dann denke ich schon auch, ja, kann man jetzt auch nicht übersehen, dass da Giannis sein Ding macht oder dass Davis sein Ding macht. Ich meine, Davis Statistiken sind sehr ähnlich wie die von Giannis ohne das Playmaking. Dafür mit ein bisschen mehr so defensiven Counting Stats. Aber was ich echt krass finde, beide Teams verlieren die Minuten, wo der jeweilige Spieler auf dem Court steht. Nur ganz knapp, aber es ist ein leicht negatives Netrating.
Ja.
Und das ist eigentlich normalerweise für mich schon was, wo ich jetzt nicht so richtig mit voller Überzeugung sagen kann, ah, der muss aber MVP werden. Und ich weiß, wir haben sie jetzt auch, oder wobei, du hast Giannis ja sogar auf 2, aber ich habe sie ja schon auch stand jetzt auf dem Ballot, bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich sie da drauf behalten will, weil mich das eigentlich schon abschreckt. An sich finde ich das nicht gut. Könnte ich auch LaMelo Ball nehmen, wenn man jetzt komplett übertreiben würde. Natürlich nicht, aber du weißt schon, was ich meine. Der ist im Moment der zweitbeste Scorer der Liga. Und die beiden anderen sind um ihn herum. Also Giannis ist auf 1, Davis ist auf 3. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass die Bucks die Minuten mit Giannis verlieren. So, also auch nur ganz leicht. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie abgeschossen werden und ohne ihn geht dann alles ab oder so. Das nicht, aber dass das leicht negativ ist und dass Davis, den ich absolut für den wichtigsten Spieler der Lakers halte, dass die Bilanz da, also das Netrating da auch leicht negativ ist. Ich finde das komisch. Warum ist es so, Marbeiter?
Ich versuch gerade mir so on the fly sozusagen irgendwie eine Erklärung zusammenzubasteln.
Auf der Fliege.
Wieder. Auf der Fliege, genau. Oh. Geil. Mit ausgestreckten Flügel. Es sind halt eigentlich zwei Teams, also im Fall der Bucks noch mehr, die jetzt nicht komplett stabil sind irgendwie. Also bei denen es halt irgendwie in beide Richtungen geht. Und sie sind halt, sie spielen sehr, sehr viele Minuten. Sie sind. Ich habe jetzt keinen. Du hast wahrscheinlich keine Statistik da, wie eng die Spiele jetzt waren, regelmäßig, wenn sie. Nee. Aber. Ja, es ist
schwierig, halt auch, ne? Hä? Ist schwierig, ne?
Ist schwierig. Aber es ist auch irgendwie. Es ist halt generell auch eine schwierige Saison, finde ich, so was die Bewertung angeht, weil wir, also der Westen ist natürlich deutlich stärker als der Osten, aber wir sagen mal so, die Magic haben eine 12-7-Bilanz, sind an 3, also ich meine, die Rockets haben eine 12-6-Bilanz und sind auch an 3 im Westen, also es ist halt Teams, also es ist halt irgendwie, es ist halt recht ausgeglichen.
Ist das jetzt ein Armin-Thompson-Case oder was?
Ja, genau. Oder Tari Eason. Nein.
Das wär's.
Nein, aber es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob diese Ausgeglichenheit momentan halt mit reinspielt, dass es jede Nacht irgendwie in andere Richtungen gehen kann, dass alles so nah beieinander ist und dass du halt vielleicht dadurch auch weniger Blowout-Wins hast oder vielleicht mal, oder man müsste es mal genauer irgendwie prüfen, weil es ist natürlich schon interessant. Also, und normalerweise würdest du ja beim wertvollsten Spieler erwarten, dass das Team dann seine Minuten gewinnt.
Eigentlich schon. Weißt du was?
Mysteriös.
Ich sag dir jetzt mal ganz kurz meine ganzen Honorable Mentions und dann sagst du mir, wer am Ende statt Davis oder Giannis da hinten draufstehen soll. Also
am Durant, Ende im Sinne von am Ende dieser Folge oder am Ende der Saison?
Am Ende dieser Folge.
Okay.
Am Ende der Saison wird Giannis, glaube ich, ziemlich sicher einen Top-5-Finish haben, da gehe ich schon von aus. Weil ich nicht glaube, dass sie eine negative Bilanz am Ende haben werden. Egal. Also Kevin Durant wäre, glaube ich, klar drauf gewesen, wenn er mehr als 9 Spiele gemacht hätte. Da ist die Chance halt hoch, dass er die 65 auch nicht schafft für die Saison. Aber
er kommt jetzt zurück, ne?
Ja, und es wird wahrscheinlich nicht seine letzte Verletzung gewesen sein. Aber mit ihm haben sie, glaube ich, 8-1, sind sie, glaube ich, 8-1 gegangen. Und jetzt haben sie gerade irgendwie 4 oder 5 Mal in Folge verloren. Also die Suns brauchen ihn schon so ein bisschen. Steph Curry spielt zu wenig, glaube ich. Also die Leistungen kämen schon irgendwie wahrscheinlich dahin, aber er spielt keine halbe Stunde pro Spiel. Das ist halt einfach wenig. Donovan Mitchell hat, glaube ich, auch zu viel Hilfe und zu leise Statistiken für so ein MVP, weil er ist, also mag, glaube ich, die wenigsten Assists seit seinem Rookie-Jahr und die wenigsten Punkte seit seinem dritten Jahr und so. Das ist ja eigentlich gut. Also spricht für mich auch dafür, dass es bei den Cavs läuft. Und für mich ist er ja schon auch klar ihr bester Spieler.
Ja.
Aber es sind halt nicht so die klassischen MVP-Zahlen. Kyrie Irving ist nicht der wichtigste Spieler seines Teams. Luka Doncic wiederum ist bisher nicht der beste Spieler seines Teams. Und das ist ein Problem. Das Team von De'Aaron Fox hat auch eine negative Bilanz. Was ein Problem ist. Und James Harden, ne? Seine Zahlen reflektieren nicht den Wert für das Team. Das ist jetzt nicht genug, um ihn irgendwie über Davis und Giannis zu heben, aber ich wollte den Namen zumindest aufrufen, aber ich finde den Case von Franz, je mehr ich drüber nachdenke, wirklich nicht so schlecht. Er macht halt nicht 30 Punkte im Schnitt, aber irgendwie 24 oder so, plus wichtigster Playmaker, plus guter Verteidiger, plus sie gewinnen die Minuten mit ihm definitiv.
Ja, aber heben wir ihn da schon ein bisschen zu sehr über die anderen und
ich sag nicht, dass er am Ende der Saison da stehen wird, aber es geht, wenn wir jetzt nur so auf die ersten knapp 20 Spiele der Saison gucken.
Aber sehen wir dann bei den anderen nicht zu
Es ist zu ja kein deutlich, Best Player Ranking. So,
nee, das nicht. Ich würde es auch gar nicht ausschließen, ich überlege noch, weil also in Giannis Fall zum Beispiel, er kann sich ja relativ wenig vorwerfen. Also außer vielleicht, dass er vielleicht mehr Freiwürfe treffen kann. Aber also, er macht schon sehr viel. Also, ich tue mich schon.
Ja, am Ende traue ich mich, glaube ich, auch nicht. Aber also, irgendwie weiß ich auch nicht so richtig, warum nicht.
Ich wüsste jetzt aber auch bei den. Aber alles, was du gesagt hast, also du hast ja auch so gesagt, warum die anderen jetzt nicht draufstehen. Und alles, was du gesagt hast, die Minuten von Curry sind halt schon sehr. Und bei Mitchell, was ich bei Mitchell halt ganz geil finde, er ist halt schon so. Also gerade auch in Boston. Also er übernimmt dann halt schon, wenn es sein muss, ne? Er spielt weniger, aber wenn es halt drauf ankommt, dann hat diese Spin-Moves, die er da teilweise ausgepackt hat am Ende. Also wie er dann einmal, keine Ahnung, mit einer Geschwindigkeit sich einmal durch die komplette Defense gedreht hat und dann einen offenen Korbleger hatte.
Also schon. Ich finde, es gibt niemanden, der sich so bewegt wie Donovan Mitchell. Ja. Das sind echt irgendwie ganz. Das ist ganz speziell, wie explosiv das teilweise ist, wie elegant es dann in anderen Situationen ist. Also man erkennt den schon immer, selbst wenn man jetzt den Kopf nicht sehen würde, wirst du mal genau so dieses Bewegungsprofil hat einfach nur er.
Ja. Bei Kyrie ähnlich tatsächlich. Ja. Weil der ist auch so ein. Kyrie macht auch. Bei Kyrie ist halt das Ding, er macht halt schon einfach Spaß wieder zu. Also bei ihm macht es mega Spaß zuzuschauen, finde ich wieder. Das ist schon wieder so ein. Also es ist eine geile Kyrie-Saison bis jetzt. Und dann, das ist halt.
Das ist überragend.
Rein basketballerisch ist es dann auch mit das für mich schönste anzuschauen in der NBA. Weil es halt irgendwie dieser Stil halt schon sehr.
Bist jetzt runter vom Jamal Murray-Zug oder was?
Nein, der mit, habe ich ja gesagt. Mit.
Okay.
Ja,
verstehe.
Und wenn es bei Jamal Murray läuft, ist Jamal Murray auch mit das Schönste anzuschauen für mich. aber Kyrie ist schon Wahnsinn. Ich meine, die Quoten sind halt 50% Dreier zwischenzeitlich gehabt.
Das ist ja, glaube ich, immer noch.
Oder sind wir noch sogar, ja. Es ist schon.
Ich glaube, Kyrie und Jokic sind die einzigen, die im Moment immer noch über 50% von draußen treffen.
Ja, und Gary
von Trent. Von den Leuten, die ein paar mehr Würfe in den Game. Gary Trent. Nee, Kyrie ist jetzt bei 48%.
Ja, siehst du? Ja, ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen.
Whack.
Aber, ja, dann ist er raus. Nee, aber es ist halt. Auch wenn, ich meine, das Ding ist ja, auch wenn sie die Minuten verlieren, knapp, mit Giannis, nimm Giannis da raus, was ist dann?
Ja, gut.
Also so rein, wenn es jetzt Statistiken gibt, wo es heißt, es gibt Lineups ohne Giannis, bei denen sie die Minuten gewinnen. Ich habe jetzt ja nicht geguckt. Aber selbst dann, was passiert, wenn da jetzt Giannis nicht dabei ist?
Dann was nicht.
Ich habe zumindest eine Idee.
Ja, okay. Also final ist es bei mir, glaube ich, Jokic, Tatum, Shea, Giannis und Davis. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher.
Ja.
Wie gesagt, final, aber nicht final.
Final, aber nicht final. Vorläufig final.
Ein paar Tage sind ja in der Saison auch noch zu spielen.
Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sparen wir uns unsere Energie auch mal ein bisschen auf.
Welche Energie?
Ja, welche Energie? Die letzten Tropfen, die noch irgendwie da sind. Und schauen mal, was die nächsten Tage noch so bringen, was dann irgendwie noch so ein bisschen Gesprächsbedarf hat oder Gesprächsstoff liefert. So rum, genau. Für den Moment bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank dafür. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, das aber jetzt tun wollen, weil ihr unbedingt verfolgen wollt, wer am Ende auf Ole Freaks MVP Ballot die 5 macht. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Ihr könnt uns auch folgen auf X, ihr könnt uns auch folgen auf Instagram. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/Korbiger Podcast und Korbiger mit. Richtig. Dort gibt's extra Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen.
So, jetzt einmal abhusten, bitte.
Nein. Da steckt er drin. So, einmal schlucken musste ich. So.
Ach so.
So ist das. Genau. Vielen Dank an euch. Und letzte Woche, wie gesagt, sollte eigentlich eine extra Folge kommen. Dann kam die Krankheit. Dann ging da leider nichts. Diese Woche wird eine extra Folge kommen. In welchem Umfang? Das entscheiden die nächsten Tage. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen!